Games, einmal der Heimkonsolen.
Ja, hallo.
Johannes Kohn.
Guten Tag.
Ja, sag doch mal was.
Ich will jetzt mal was fest. Wer noch mal einer ultimativ sagt, dann kriegt
das mal. Oh, ey, das ist super geil, dass du Monopoly sagst. Ich
ja, das ist total geil. Danke, Oskar. Nächster Punkt.
Wie du es eigentlich so macht den Leuten völlig defensiv und immer alles, was du in die Presse kriegst, abwehren.
This time. Victory is mine.
Du bist von Everett Games.
Ja! Ja!
Wenn da irgendein Wettkampf ist oder irgendein Competition, dann nehme ich die Bar und dann muss ich die Leute auch zerstören. Jesus, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er ihn sehen kann von seinem Sitz, wo er jetzt gerade sitzt. Ja, okay. Irgendwie muss ich mal meinen neuen Wortschatz ziehen. Oskar Krause.
Ja! Yeah. Okay für meine Freunde.
Wie machst du Erdbeben?
Das ist
eine coole Meinung.
Ich meine, das ist auch.
Auf Gegner nicht spielen?
Ja.
Und war das ist überhaupt ein Gegner nicht?
Hast du mal am Wochenende?
Ist überhaupt nicht so.
Ich hätte schon mal einen zweiten Teil sagen können, dass er geil ist. Also, das ist Everett Games, heimerte Heimkonsolen ohne Sportspiele.
Aber trotzdem ein Rennspiel.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen zur 117. Ausgabe des Everett Games Cast. Volles Haus, mal wieder. Und ich will es gleich am Anfang sagen, damit die ersten Leute abschalten können. Johannes ist mit dabei. Ja, guten Tag. Erhebe ruhig deine Stimme.
Nee, ich bin jetzt traurig.
Junge, Padawan.
So, ich komme extra hierher, ja.
Padawan
von Benz.
Ja, um wieder irgendwelche Muster abzustauben. Und hat sich ja wieder gelohnt für dich
heute. Ja, hallo.
Ja.
Aliens Infestation.
Soll geil sein. Aber bevor wir ins Detail gehen, möchten wir doch kurz nochmal den Rest der Runde vorstellen. Wieder mit dabei sind Nils.
Hallo.
Der Oscar.
Yeah, Party on, Bitches.
Und ein Neuzugang, der Philipp.
Guten Tag.
Hallo, auch wieder ein junger, hoffnungsvoller, aufstrebender Praktikant bei uns, der uns
zeigt. Wie ist der denn bei uns?
Ich weiß auch nicht. Vermutlich aus Mangel an Alternativen.
Komm nicht hier.
Die Leute haben die Hoffnung verloren.
Nee, der Philipp hat heute aber auch seinen ersten Tag, deswegen sozusagen hier noch Welpenschutz. Also das, was bei Oskar nach 2 Tagen aufgebraucht war.
Pünktlich zum Podcast.
Pünktlich zum Podcast. Aber es gibt wirklich viel zu quatschen, also fangen wir am besten an.
Oh mein Gott, das ist schon so schlimm.
Wir fangen mit Johannes
an. Ich bin müde, ich schlafe erstmal noch eine halbe Stunde und lasse Nils.
Hast du denn irgendwas gespielt, Johannes?
Kaum.
Ja.
Ach, fang du doch mal an zu abwechseln.
Ich fange an. Okay, dann fange ich an. Ich habe ganz viel gespielt. aber natürlich vor allem seit gestern erstmal Rage. Für die Xbox 360 kommt ja auf flockigen 3 DVDs. Ist natürlich so, dass wir haben ja das Pressemuster recht spät bekommen gestern, aber da waren Zettel mit dabei, auf dem drauf stand, so nach dem Motto, bitte für ein tolles Spiel müsst unbedingt installieren. Unbedingt raufkopieren. Und wie das geht, sehen Sie bei den Xbox-Einstellungen und so. Danke. Das weiß ich auch so. Ich hätte mir gewünscht, dass Rage sowas hat wie Forza Motorsport, dass man das Spiel einlegt und dass im Spiel dann einer sagt so, hey, möchtest du was installieren? Dann machen wir das doch schnell jetzt hier.
Es gibt keinen Menüpunkt im eigentlichen Optionsmenü, wo man dann auswählen kann, ob man das Spiel installiert.
Nee, man installiert jetzt einfach so wie jedes Xbox-Spiel, indem man halt einfach, das kennst du nicht als PlayStation-Benutzer, indem man halt einfach das Spiel auswählt im Dashboard und dann da gemacht auf Festplatte installieren und dann wartet man so seine 15 Minuten und dann wird das alles komplett der Inhalt der DVD kopiert auf die Festplatte und das sollte man eigentlich mit allen 3 DVDs machen, also auch die dritte, obwohl die dritte glaube ich nur für Multiplayer ist.
Ja, das Spiel habe ich auch gehört,
woanders. Ja, hast du woanders gehört? Ja, das ist ja gut. Ja, dann geht Rage los und die Hintergrundgeschichte von Rage ist ja ganz simpel. Es ist ein Asteroid auf die Erde geknallt. Einige wenige Überlebenden werden in so eine Art Arche getan.
Ist deine Mutter auf die Erde zurückgekehrt?
Okay, der sei dir gegönnt, der war gut. Ich freue mich schon nachher auf deinen Dark Souls. Mal sehen, wie viel Mutterwitze ich da einbauen kann. Ja, auf alle Fälle ein Asteroid auf die Erde geknallt, die Erde ziemlich unbewohnbar gemacht, aber einige Menschen durften überleben.
Was wurde die Erde ziemlich unbewohnbar gemacht?
Unbewohnbar.
Aha, na gut.
Putz mal deine Ohren da.
Unbewohnbar klingt trotzdem.
Die Schwärmerreste in deinen Gehörorganen scheint das ein bisschen zuzukleistern. So, ja, vierter Anlauf, Asteroid, Erde.
Unbewohnbar.
Und die Umbalumbas sind alle völlig außer sich vor Wut. Jedenfalls Erde kaputt und es ist so ein bisschen wie bei Fallout, bloß, dass die Leute nicht in Vaults waren, sondern in so einer Art Kryostasis, sonst was Containern. Jetzt streiten sich dann die Gelehrten, ich muss mir das Intro auch nochmal angucken. Manche dachten, dass die auf so eine Art Raumschiffe evakuiert werden und wegfliegen. Andere sagen, das sind nur so eine Kryokammer, die auf der Erde sind. Sei es drum, jedenfalls du selber bist einer von denen, die eingefroren werden. Und 100 Jahre später wirst du dann plötzlich wieder so aus deinem Schlaf gerissen, wachst auf, wachst in dieser Endzeitwelt auf und machst die ersten Schritte vor die Tür, wirst sofort angegriffen und ein netter Herr mit modischer Sonnenbrille rettet dir das Leben, indem er diesen Räuber da den Kopfschuss verpasst. Und der führt dich erstmal in die Spielwelt ein und erklärt dir alles so, hey, was so los ist. Ist wie immer alles ziemlich abgefuckt, alles ist hier runtergekommen. Ja, genau. Es ist ja, der Einstieg ist ja Fallout-mäßig. Dann fährst du ein paar Meter mit dem Buggy in das nächste Dorfzentrum und schon bekommst du die erste Handfeuerwaffe und dann geht das eigentlich auch schon los. Das Wichtigste, was man eigentlich von vornherein über Rage sagen muss, einmal ist, ich spiele die Xbox 360 Version und ich finde, sie sieht hammergeil aus. Sie hat vor allem dieses, also 60 Frames, auch wenn Menschen sagen, dass das Auge das gar nicht so richtig erfassen kann, weil wir irgendwie nur mit 24 Bildern sehen, aber man merkt auf alle Fälle den 60 Frames
Spiel an. Ich bin nochmal halbiert durch die Brille.
Ja, man merkt auf alle Fälle dem Spiel an, irgendwie diese, dass es halt so butterweich und flüssig läuft. Plus dazu ist es eben irgendwie hochdetailliert, also du hast eine irre Fernsicht, das sieht wirklich sehr geil aus, hast coole Lichteffekte, aber natürlich ist es halt eine Endzeitwelt. Also man sagt sich jetzt natürlich auch so, okay, diese Engine kann auch nicht so richtig sich entfalten, wenn man halt auch nicht, man würde auch einmal sehen, wie ein Dschungel in dieser Welt aussieht oder meinetwegen eine Eiswüste oder sowas.
Ja, was ich mich auch frage, so gerade was den Detailgrad angeht, also das hat man ja auf den Screenshots und Videos, habe ich das aber nicht so ganz wahrgenommen. Also es sieht ja super detailliert aus von den Texturen, was da, aber wie viel Bewegung ist da dann auch im Spiel, wie viele Partikeleffekte so, weil du hast ja zum Beispiel bei Resistance 3, das ist ja diesen einen Sturm da die ganze Zeit in dieser einen Stadt. So, und sowas macht ja dann immer eine ziemliche Lebendigkeit aus.
Ja, du hast halt die üblichen Luftpartikel-Sachen, wie diese Staubpartikel in der Luft, dass du halt manchmal, wenn du in den Leveln drin bist und dann scheint die Sonne durchs Fenster rein, dass dann halt diese Staubpartikel...
Das funktioniert immer. Das ist so ein,
ja,
so ein Standard-Atmosphäre-Ding. So. Ja. Funktioniert auch perfekt in 80er-Jahre-Filmen.
Ja, sieht gut aus auf alle Fälle. Und ja, auf der anderen Seite... Man kann diese Engine so ein bisschen austricksen, gerade auf der Xbox, wenn man so draußen sich schnell dreht oder so, dann sieht man halt manchmal, wie Texturen nachgeladen werden. Aber man muss sagen, das ist wirklich so, wenn man so Fehler sucht, dann findet man die. Aber wenn man das jetzt direkt vergleicht mit zwei Spielen im ähnlichen Setting, also meiner Meinung nach mit Fallout 3 und mit Borderlands, dann wischt das natürlich mit beiden den Boden auf, weil es sieht wirklich viel detaillierter aus, auch wenn man in den Innenräumen ist und halt viel mehr Gegenstände, die rumstehen, die man benutzen kann, die man einsammeln kann. Aber es ist trotzdem auf alle Fälle ganz klar ein Shooter. Das ist halt ein It-Software-Shooter mit einer ziemlich cleveren KI. Die Gegner, diese ganzen Mutanten und Räuber, die immer diese typischen Mad Max abgewrackten Klamotten haben mit irgendwelchen zusammengebastelten Helmen und Mützen, die sind recht clever. Die gehen auch in Deckung, die rennen auf dich zu, werfen Granaten. Die Mutanten können ja auch an die Decke springen und reinklettern. Die sind also wirklich nicht so leicht ins Fadenkreuz zu bekommen. Das macht einfach schon mal Spaß. Aber wer jetzt denkt, dass id Software da so eine Art Action-Rollenspiel draus gemacht hat, der irrt natürlich. Es ist auch keine richtige Open World, weil die freie Welt dient mehr quasi so als befahrbarer Hub, wo man zu Dörfern fährt, seine Missionen bekommt, wo man seine Ausrüstung optimiert, wo man neue Munition und Waffen kauft. Dann fährt man mit einem Buggy oder so zum nächsten Schauplatz, wo was ist. Dann kommt ein Ladebildschirm und dann ist man eigentlich wieder so in dem Shooter-Level
drin. Klingt aber trotzdem noch ordentlich Rollenspiel eigentlich. So
ja, aber es ist
Missionen halt, kriegen, Ausrüstung kaufen, womöglich noch verbessern.
Na, ich finde bei Rollenspiel spielt auch eine Entscheidung, dass man sich für verschiedene Wege oder so entscheiden kann. Zum Beispiel bei Deus Ex eben, dass man halt eine Aufgabenstellung bekommt und dann halt meinetwegen so den offensiven Weg gehen kann, den Schleichweg oder vielleicht einen ganz anderen Weg.
Das ist aber witzig, wie sich das eigentlich in den letzten Jahren so doch ein bisschen verschoben hat, weil Spiele das eben so eingeführt haben, eigentlich als eigentlichen Aspekt des Rollenspiels diese Entscheidung zu treffen, auch wie bei Mass Effect so in Dialogen oder so. Weil früher letztendlich, glaube ich, konntest du ja gar nicht so viele Entscheidungen treffen. Da war es hauptsächlich das Aufleveln und deinen Charakter eben zu gestalten.
Ja gut, aber du kannst, sagen wir mal so, jetzt bei Rage hast du auch nicht mehr Rollenspiel als bei Doom quasi, weil die einzelnen Level sind halt wirklich eben, du kannst da nicht schleichen oder so, du kannst dich verbücken und wirst dann ein bisschen später gesehen, aber im Grunde musst du halt alles mit deinen Waffen und deinen Granaten austragen. Du hast auch nie irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu entscheiden oder so. Du kriegst deine Aufgabe, mach das oder besorg diese Gegenstände und dann komm wieder zurück. Mit dem Nebeneffekt, dass du halt manche Schauplätze auch öfters besuchen musst, was ein bisschen blöd ist, so nach dem Motto, hier, geh mal zu diesem Schrottplatz und töte alle Banditen. Okay, geh ich hin, töte alle Banditen, komm wieder zurück. Hey, prima, gut. Willst du deinen neuen Buggy haben? Wir haben den ein bisschen aufgepimpt, aber dazu brauchen wir Ersatzteile. Geh mal wieder zu diesem Schrottplatz und hol die Ersatzteile. Gehst du wieder zu dem Schrottplatz, sind wieder irgendwelche Räuber und Banditen da. Du gehst dann zwar vielleicht ein bisschen anderen Weg, aber es werden schon ab und zu Schauplätze ein bisschen recycelt. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass Oskar und ich so mäßig aufgeregt sind.
Immer noch übrigens.
Ich muss sagen, wenn man es dann spielt und so, ist der Eindruck schon ziemlich fett und ziemlich cool. Aber es ist halt so, also ich würde es am ehesten vom Spielen so mit Doom 3 vergleichen. Mit Doom 3 hat ein cooles Gameplay, einen guten Spielflow, hat so ein paar Schockelemente, aber kein Mensch wird mir erzählen, dass er Doom 3 so gerne wegen der Story gespielt hat. Oder weil das irgendwie so faszinierend war, was da losging. Also im Grunde hat er die Story vermutlich sowieso kaum einer so richtig mitbekommen. Ist halt irgendwie ein Höllenportal auf.
Da musst du sowieso sagen, dass es wahrscheinlich so eine Sache ist, dass id Software, naja, die sind halt auch so ein bisschen Oldschool-Entwickler. Ne? Die haben zwar immer so grafisch halt Fortschritte gemacht, sie sind aber irgendwie immer bei diesem Grund-Shooter-Konzept geblieben. Und ich muss sagen, ich habe da ja ein bisschen...
Ist auch noch treu geblieben, den größten Teil.
Ja, eben. Und ich habe da ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu so, weil manchmal finde ich das halt ganz geil, du hast halt wirklich eigentlich einen lässigen Shooter, so wie jetzt auch Resistance 3, es geht halt ums Ballern so. Du machst nicht irgendwelche großen Rätselaktionen oder sonst irgendwas oder Geschicklichkeitspassagen, sondern es ist halt immer nur cooles Ballern, cooles Waffengefühl, irgendwie auch dynamische Kämpfe, weil du immer andere Situationen und andere Gegner und andere Waffen hast.
Aber mein kleiner Unterschied zu Resistance, gut, weil du springst. Also du bist bei Rage fast immer alleine unterwegs, du bist also dieses typische wieder wie so der Space Marine oder so, du alleine gegen alle anderen und auch ein großer Unterschied zu Resistance, dein eigener Charakter ist so gut wie ein unbeschriebenes Blatt. Du redest selber nicht, die Leute reden mit dir auch immer, also du bist überhaupt nicht ausgearbeitet als Figur. Du hast noch nicht so irgendwie, dass du da so einen bestimmten Weg gehst oder dass du irgendwie eine größere Persönlichkeit willst. Klar, die Leute sagen dann irgendwann so, ah, danke, dass du uns geholfen hast und so, aber du hast überhaupt null Persönlichkeit. Du bist halt einfach the guy. Also der Typ, der da rumrennt und natürlich, es gibt noch so ein du gehörst halt, warum bist du so speziell, du gehörst halt zu den wenigen, die halt aus dieser Arche rauskommen und dein Vorteil ist halt, dass du so einen kleinen Nanopartikel in dir drin hast, die dir geholfen haben, auch diese Stasis zu überleben und die führen eben dazu, dass wenn du bei Schießereien oder so tödlich verletzt wirst, dann kommt plötzlich so eine Art Minispiel. Und da wirst du dann, du hast so einen eingebauten Defibrillator und da musst du so ein kleines Minispiel machen, so mit so immer Pfeile im richtigen Moment drücken und dann wirst du wiederbelebt und das Geile ist, in dem Moment, wo du wiederbelebt wirst, machst du auch immer so eine Energieimpulswelle, das heißt, dass die Gegner, die in der Zeit um dich rumstehen, erstmal alle gebrutzelt werden. Also das ist ganz cool, muss danach erstmal wieder aufgeladen werden, also es ist auch nicht so, dass du danach wieder aufstehst und locker weiterschießen kannst. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube sogar, also ich bin auch ein, zweimal an Granaten gestorben. Ich glaube, wenn du zum Beispiel so zerfetzt wird, dann hilft dir der Defi auch nicht, wenn dein Körper so an vier verschiedenen Stellen das Level zieht.
Schnell mal den linken Fuß irgendwie fibrillieren, dann der Kopf drauf.
Nee, also das funktioniert so auch nicht. Apropos Minispiele, das Ding hat, das ist das Einzige, was es aus dem Shooter-Analyse so ein bisschen raushebt, hat sehr, sehr viele Minispiele. Es gibt sogar wieder so eine komplette Art Magic, was da drin ist. Du kannst überall Spielkarten sammeln, dann kannst du so eben dieses Spiel an verschiedenen Kneipen oder so mit anderen Leuten spielen. Es gibt halt so ein Monster-Bash, wo du halt in so einer Arena Kämpfe machst für Geld. Und dann gibt es noch, allerdings sehr selten, ein-, zweimal im Spiel Momente, wo man halt so an Rennen teilnehmen kann mit anderen Buggies. Das ist dann später optional, kannst du das dann auch noch öfters machen, wenn dir der Sinn danach steht. Aber man muss sagen, das alles soll man nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Kern bist du 80-90% damit beschäftigt, einen geilen, sehr, sehr flüssigen, hübschen Endzeit-Shooter zu spielen. Aber das musste dann halt eben auch reichen. Also der ist auch ziemlich umfangreich, also du bist da locker 10 bis 15 Stunden beschäftigt. Aber es ist halt nicht so. Es ist nicht so, also diese, weil es wurde ja von John Carmack oder so auch oft gesagt, so der reine Ego-Shooter ist ausgestorben. Und man muss jetzt immer mehr Rollenspiele mit reinbringen. Und da ist er natürlich für It-Software-Verhältnisse vielleicht schon revolutionär. Für was momentan Spiele sind, ist er, wie du schon sagst, extrem rückschrittlich. Also diese bisschen Rollenspielelemente, die da drin sind, das machen andere Spiele.
Ich meine, das muss ja nichts Schlechtes sein. Also, ich wollte ja noch das Gegenbeispiel bringen, weil für mich irgendwie zum Beispiel Killzone 2, als ich das gespielt habe, eine Stunde lang, ich fand das irgendwie so öde mit der Zeit, weil irgendwie, ich weiß nicht, diese Überinszenierung oder das war halt dieses Dauergeschrote. Ich weiß nicht, ich finde, da hat Resistance 3 zum Beispiel einfach eine bessere Dynamik, obwohl ich jetzt auch finde, das ist irgendwie halt einfach nur ein Shooter, also der nichts irgendwie großartig besonders macht. Wir hatten das ja schon mal, deswegen wäre das für mich eine bloß eine 8 von 10. So, lalala. Nee, deswegen würde mich halt interessieren, so wie denn die Schießereien halt einfach bei Rage sind, weil du sagst, KI ist geil, aber wie sind die Waffen, so wie ist die Dynamik, was kann man machen, so wie ist das auf die Umgebung angepasst, weil da zeigt sich ja dann eigentlich so die reine Shooter-Kunst. So, ich spiele ja dann auch gerne mal solche Sachen wie im Sin and Punishment. So, da ballerst du ja nur wirklich nur. So, aber es ist halt extrem abwechslungsreich und geil darauf angepasst und immer passieren neue Sachen, neue Herausforderungen und so. Das würde mich interessieren.
Ne? Also die Action ist deswegen schon mal ganz cool, weil sie einmal ziemlich schwer ist, obwohl du diesen Defi drin hast, nützt dir den halt nicht sehr oft, wie gesagt, weil es gibt oft Momente, wo du halt auch, wenn du wieder aufstehst, du musst halt wirklich ein bisschen taktisch vorgehen. Also ich spiele auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad und was auch noch dazu kommt, wobei natürlich jetzt hier wieder die Dark Souls Spieler vielleicht wieder anfangen zu kichern, was völlig ungewohnt ist, es hat keinen Autosave. Das Spiel speichert nur dann automatisch, wenn du halt ein Level beginnst, nach Ladezeiten. Also wenn du halt wieder mit deinem Buggy irgendwo hingefahren bist, den Level beginnst, dann wird ein Savepunkt gesetzt. Aber diese einzelnen Shooter-Level können ja durchaus mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern und da wird niemals automatisch gespeichert. Das heißt also, du musst wieder auch sehr oldschoolig dich daran gewöhnen, okay, ich sollte mal lieber wieder ein bisschen abspeichern, weil sonst heißt es einfach wieder so den Fortschritt der letzten halben Stunde wieder für die Katz.
Aber da habe ich ja in den letzten Tagen auch mal wieder ein bisschen drüber nachgedacht, weil es gab ja viele andere Spiele, wie zum Beispiel auch Mafia früher oder so. Auch die GTA oder überhaupt die Rockstar-Spiele, wo du dann immer wieder von einer bestimmten Stelle aus anfängst und dann erstmal hinlaufen oder fahren oder reiten musst. Und da diese Action dann machst, also einen langen Weg zurücklegen musst, um deine Mission zu schaffen. Aber ich finde, das ist immer noch irgendwie was anderes als in Dark Souls. Da kommen wir nachher nochmal zu. Also hier ist das irgendwie, finde ich, sowas ist dann problematischer, beziehungsweise auf eine andere Art und Weise schwieriger, beziehungsweise frustrierender. Weil bei Dark Souls hat man eben noch mehr Kontrolle in den Kämpfen, finde ich. Also hier ist es so auch ein bisschen unvorhersehbar. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich finde, da gibt es durchaus einen Unterschied. Aber ich finde, das macht auch eine gewisse Spannung aus,
wenn du dich immer sprechen kannst. Aber ich finde ich auch eigentlich ungewöhnlich, weil Shooter ja eben doch einfach dazu neigen, dass sie so schnellere Kost sind. Und klar, bei Dark Souls gefällt es mir auch, aber jetzt bei Rage selber finde ich das ehrlich gesagt, klingt es eigentlich ganz unangenehm mit diesen Save Points.
Ja, es kommt doch an, wie viel Wirkung man hat oder wie viel Einfluss.
Also ich habe es ja nicht gespielt.
Das wirklich auf eine perfekte Art und Weise zu spielen, so nicht eben nach Glücksprinzip irgendwie. Ja, wie gesagt, sehr schwer beschreiben. Einige User werden sich jetzt wahrscheinlich wieder aufregen, dass es irgendwie ein und dasselbe ist eigentlich.
Was ich ganz cool finde bei Rage außerdem noch ist, was man auch nicht so oft in Spielen gesehen hat, ist, die Waffen sind sehr konventionell. Also du hast da keine irgendwie Resistance-Waffen, die irgendwie Ecken schießen können oder irgendwelche ausgefallenen Ratchet- und Clank-Gewehre, sondern das sind halt mehr so wieder so die üblichen Verdächtigen, so Schrotflinten, Sturmgewehre, später auch mal einen Raketenwerfer, den man aber nur an bestimmten Stellen verwenden kann. Aber was cool ist, wie die Waffen mit den Gegnern interagieren. Also du hast wirklich das Gefühl, auch wieder vielleicht durch die 60 Frames, das sieht sehr, sehr flüssig aus, wenn die Gegner auf dich zurennen und dabei getroffen werden, dann ist es halt so, wenn du so in ein Bein schießt, dass sie dann so im Lauf auf dich zutaumeln oder in der Schulter getroffen werden, bei Headshots irgendwie dann manchmal dann zu Boden gehen und dann irgendwie noch so auf allen Vieren krauchen und versuchen auf dich zu schießen.
Das finde ich zum Beispiel, hat die Modern Warfare-Reihe richtig gut gemacht, dass du da so ein richtig geiles Schüttergefühl hast.
Ja.
So, dass du immer auch so ein paar Treffer immer nur so zack, so eine Seite so... Und dann sind die halt so im Laufen auch hingefallen und das sorgt für ein unheimlich cooles Actiongefühl. Also das ist auch wichtig, so ein Waffengefühl einfach beim Shooter, auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen pietätlos klingt, aber naja gut, brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, das ist halt ein Ego-Shooter. Ne?
Ja, und du hast natürlich nicht mehr das, was auch mittlerweile Standard geworden ist bei fast allen anderen Spielen, irgendwie ein Deckungsfeature. Also die Deckung, klar, du kannst dich halt hinter Wänden verstecken, du kannst auch ducken, aber du kannst dich nicht wieder irgendwo ranlehnen oder sonst was auch ganz gut ist, weil die Gegner schon so auch recht aggressiv auf dich zukommen. Plus halt wie üblich, was ich mittlerweile auch so ein bisschen kitschig finde, sind immer diese ganzen Kommentare der Gegner, weißt du, so dieses irgendwie, ich bin schön verletzt und so. Also weißt du, ich glaube, wenn jemand angeschossen ist, das Letzte, was er machen sollte, ist durch seine Rufe nach seiner Position verraten.
Nicht einfach oder auch verraten, dass er noch nicht richtig tot ist. Ja.
Nicht einfach
hinnehmen. Ah, ich bin tot!
Ich bin aber weg. Nee, das ist... ganz cool. Also das, für mich ist das einzige Problem mit Rage ist halt, dass es eben das Setting, finde ich, ist Entschuldigung, aber Endzeit, ich habe das Gefühl, vor allem wegen Fallout und Fallout New Vegas, dass ich zu viel Zeit schon in Endzeitwelten verbracht habe.
Es ist auch einfach so, dass ich diese Standard-Endzeit-Blaupause, die Mad Max 2 damals geschaffen hat, ja auch kaum weiterentwickelt hat. Und auch, ich habe das Gefühl, auch nie so wirklich reflektiert wurde auch so, ob das wirklich so aussehen würde, ob jede Endzeit so funktioniert, egal ob ein Komet einschlägt, irgendwie so eine riesen Flut gibt oder eine Atombombe explodiert oder 30 davon, weiß der Geier.
Und immer gibt es dann genug Sprit, um diese komischen Autos zu fahren.
Erstens das so, und da geht es natürlich auch nur um den Sprit so, nicht etwa um Wasser und Lebensmittel, sondern nur um den scheiß Öl.
Die Twilight.
Und dann mutieren auch einfach Leute so.
Ja.
Immer. Und das ist halt schon so ein krasses Klischee. Irgendwie sieht natürlich immer sehr stimmig aus, sehr, sehr atmosphärisch. Wobei aber ich finde, das kann man auch anders darstellen. Und bei Rage, glaube ich, habe ich den Eindruck, es ist halt auch wieder ein bisschen abwechslungsarm, ne?
Weil es so aussieht. Ja, wobei das natürlich auch ganz witzig ist, dass wieder dieser Asteroid, der auf die Erde geknallt ist, der besteht natürlich wieder aus einem außerirdischen Material und das ist dann wieder auch ganz begehrt und das sorgt dann natürlich wieder auch für so eine Mutation und sowas.
Dann macht die Geschichte auch nicht originell.
Nee. Aber was originell ist halt für It-Verhältnisse, ist halt, am Anfang denkt man so, what the fuck, warum ist denn der Multiplayer nur mit Fahrzeugen? Warum ist das nur so eine Art, erinnert so ein bisschen an hier Carmageddon und vielleicht sowas noch mehr hier wie Twisted Metal, was dieses Jahr noch kommen soll. Das Witzige ist ja, und das hat ja auch id Software selbst gesagt, ist, dass sie selber das Gefühl haben, so der klassische Multiplayer, das ist einfach nicht mehr deren Baustelle. Das machen andere Spiele irgendwie so extrem viel besser. Halt diese Platzhirsche eben wie Call of Duty oder wie Gears of War, dass man da nichts machen will. Und wenn man da was machen will, dann muss man halt so ein bisschen was anderes probieren, deswegen eben immer mit Fahrzeugen. Und das ist natürlich ein ganz cooler Ansatz, weil auf alle Fälle, das Witzige ist, in dem Fahrzeug-Multiplayer hatte ich eher das Gefühl, was relativ Frisches zu spielen. Ja. Weil man das eben nicht so oft spielt, so mit diesen Karren durch die Gegend fahren und dann gibt es ja auch missionsbasierte Sachen. Das war wirklich ganz cool. Ansonsten gibt es noch einen Koop-Modus, wo man auch so 8 verschiedene Karten im Koop durchspielen kann. Das ist nicht ganz so Horde-mäßig, aber das sind halt so wie spezielle Areale, die so aus dem Spiel rausgegriffen sind, die man eben mit einem Kumpel zusammenspielen kann. Sowas ist mir immer lieber. Das ist halt so fast so ein bisschen halt wie so ein Spec Ops für Arme, weil natürlich der nicht so krass geskriptet ist wie bei Spec Ops. Aber es ist mir immer besser, wenn man sagen kann, so, du kannst jetzt auch das ganze Singleplayer-Spiel mit einem Kumpel spielen, weil das wirkt dann, das ist halt immer so eine Sache, gerade wenn du so ein Spiel hast wie Rage, wo du eigentlich immer alleine unterwegs bist, das Dead Island, ja, es ist halt scheiße, du kriegst es nicht für beide Fraktionen hin. Ich als Singleplayer fühlte mich in Dead Island immer so ein bisschen verarscht, weil irgendwie alle Leute immer mich angesprochen haben, als ob ich eine Gruppe wäre. Also, genau. Und ich will auch nicht so ein Spiel spielen, wo ich immer zwangsweise so mit 3-4 anderen KI-Leuten unterwegs bin, weil das Spiel eben die Plätze frei halten muss, falls mal wirklich echte Leute mitspielen. Das wirkt
ich muss das auch sagen, ich habe das jetzt, wir hatten das ja letztes Mal schon mal, und ich habe das zwischendurch wieder ausprobiert, weil ich jetzt Resistance 3 im Koop mit einem Kumpel gespielt habe.
Kumpel. Das war so lustig,
ja, gestorben, ne? Ja, das ist total traurig.
Ja.
Ich muss ja wissen, wie das damals war.
Ja.
Bei deiner ersten Mutter. Mhm. Und man verdirbt sich halt einfach auch ein bisschen von der Atmosphäre her, weil man ja auch Quatsch zwischendurch und Faxen macht mit dem ganzen Scheiß. So, da würde ich es halt lieber alleine erstmal durchspielen und dann vielleicht nochmal mit einem Kumpel zusammen. Also entweder man hat dann wirklich ein totales Fun-Spiel, man spielt vielleicht Serious Sam irgendwie im Koop, oder ein Spiel, wo man wirklich dann auch zusammenarbeiten muss. Was weiß ich, irgendein Taktik-Shooter oder eben Paradebeispiel für mich nach wie vor Lara Croft.
Entweder so, jeder halt wirklich andere Fähigkeiten hat und man arbeitet. Oder für mich Paradebeispiel, wie gesagt, Ghost Recon, das alte, was so taktisch ist, dass wirklich da auch keine Zeit ist, um Scheiße zu labern, weil alle zu beschäftigt damit sind, irgendwie im Team zusammenzubleiben, sich Deckung zu geben oder zu sagen, okay, da vorne, ich habe jemanden gesehen, wo das halt wirklich der Voice-Kanal ist. Weil bei Gears of War zum Beispiel ist es ja so, es ist ja scheißegal, du brauchst ja keine Taktik. Jeder kämpft da irgendwie für sich alleine. Hier noch blöder, wenn dann die Leute verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Das haben wir ja nur auch bei unserer 4-Spieler-Session gesehen, dass finde ich total komisch. So, du schießt zweimal auf einen, der fällt tot um. Dein Kumpel muss auf den 800 Schüsse ablegen, weil er Wahnsinn spielt oder so. Aber auch grundsätzlich...
Wie so, Daniel zusammen gespielt?
Nee, das war hier der Kumpel von Nils. Aber auf der...
Kumpel.
Auf der anderen...
Ich muss einfach sagen, das ist irgendwie ein witziges Wort.
Also ich finde, bloß bei Gears, beim Horde-Modus eher, aber im Singleplayer überhaupt nicht. Bei Gears braucht man keine Abstimmung so richtig. Weil man weiß ja, was man tun muss. Man muss die Lokus abknallen oder die erleuchten oder wer gerade auf dem Bildschirm ist. Aber man muss es gibt keine taktische...
Ich würde nicht schaffen, mich abzuknallen.
Keine taktische Beweggründe, die einen dazu bringen würden, dass man irgendwie, ja, hier, du bist scharf dazu, musst eher hinten bleiben oder du hast irgendwie so ein Nachtsichtgerät, der andere nicht und so. Das ist halt, ja, schade. Aber Rage, wie gesagt, ich will es noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe jetzt irgendwie erst 4 Stunden auf dem Tacho. Ich hoffe, heute Abend nochmal ein großes Stück weiterzukommen. Es macht Spaß, aber am Ende, glaube ich, wird man vor allem sich an Rage erinnern, weil es halt diese Engine eingeführt hat und es gibt einem, das ist das Geile, es gibt ja bei anderen Spielen, also gerade bei der Battlefield Beta, hat man ja gemerkt auf Konsolen, wo man dachte so, oh, irgendwie entweder ist die Konsole am Limit oder die konnten nicht programmieren oder irgendwas stimmt hier nicht, das wirkte alles nicht so richtig rund und Rage ist so ein Spiel, das wirkt echt wie so ein richtig glatt gelutschter Drops. Das ist alles so extrem flüssig, perfekt. Und das ist wieder so ein Spiel, wo du denkst so, boah, also die Konsolen haben doch noch richtig Power. Also ich glaube auch, dass die PC-Version von Rage nicht so viel besser aussehen kann. Weil die Effekte sind alle drin. Du hast auch kein groß sichtbares Aliasing, also keine große Treppchenbildung. Das sieht alles gut aus. Du hast eine gute Fernsicht. Und das Ganze eben so super crisp und so super flüssig.
Das ist ja auch das, was ich immer sage. So. Ist ja egal, ob die PC-Version besser aussieht, solange die Konsolenversion so gut aussieht wie möglich.
Eben, aber du hast nicht das Gefühl, du hast jetzt nicht so wie bei anderen Spielen, die jetzt mittlerweile rauskommen, so das Gefühl so, also die PC-Version sieht schon viel, viel geiler aus oder so. Nee, Rage zeigt wirklich, was noch drin ist und da muss man wirklich sagen, Respekt an Carmack und Crew, also da haben sie wirklich die Technik extrem rausgeholt. Ich finde es wohl schade, dass es wohl eher nicht so sein wird, dass man jetzt die It 5 Engine bei so vielen anderen Spielen sehen soll, weil ich glaube, die geben die nicht raus mehr zum Lizenzieren, nur noch innerhalb von Bethesda. Und das ist nicht mehr wie bei Unreal, dass man irgendwie so jeder Dritte irgendwie sein Spiel mit der Unreal Engine macht, sondern die IT-Technologie, die bleibt so erstmal Bethesda exklusiv. Und da sind, glaube ich, noch 1-2 Spiele mit der Engine in Entwicklung, aber wenn ich mir Rage angucke, habe ich nicht das Gefühl, ich bräuchte in den nächsten 2-3 Jahren eine neue Konsolengeneration. Weißt du, das sieht absolut super aus. Also ich hätte gern eben noch ein paar neue Spiele in den nächsten 2-3 Jahren, die auf der Rage, auf der It-Software-Engine halt...
Andererseits sieht es natürlich auch, das hat ja nicht so diesen Realo-Look von einem Call of Duty. So. Es wirkt immer so eine Mischung aus Borderlands und Fallout.
Ja, eben, aber wenn du in den Innenlevel bist, dann sieht es halt schon sehr geil aus, weißt du, wenn du so eine...
Also ich habe ja nichts gegen den Look, meine ich, aber es ist halt nicht für so viele Spiele geeignet, halt wenn es halt immer an diesen Look gebunden ist.
Du musst überlegen mal, als die Unreal Engine rauskam, da gab es halt sowas wie Unreal Tournament 2000 irgendwas oder so, das sah halt auch völlig, völlig künstlich aus. Aber auf dieser Engine entstand dann plötzlich dann später eben so die Batman Arkham City oder... ganzen anderen Spiele. Also ich meine auch Call of Duty basiert ja eigentlich auf der Quake 3 Engine. Also wenn man sich Quake 3 anguckt und dann Call of Duty, also das Grundgerüst wäre halt da. Aber ich finde es halt, momentan ist halt wirklich eben das Problem, ist halt einfach, wir haben jetzt die nächsten Wochen und so immer wieder bam, bam, den nächsten Titel und du hast fast gar nicht mehr die Zeit, sowas zu genießen. Also du würdest jetzt gerne sagen, Rage, cool, 2 Wochen ist mal Pause. Erstmal so ein bisschen mit Rage kümmern und dann halt noch andere Spiele, wie jetzt zum Beispiel Crysis, habe ich auch angefangen, aber Crysis, die Xbox und PS3 Version, braucht auch nochmal ein paar Stunden. Dann hast du hier nochmal ein Spiel und was ist, nächste Woche geht schon wieder weiter, hier Forza und dann zack, 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 dann sind wir schon bei Battlefield und dann sind wir schon plötzlich bei Skyrim und
Zelda.
Also Zelda, du hast leider das Gefühl momentan, dass du so ein bisschen Stress hast, allerdings hast du auch nicht das Gefühl, okay, lässt du mal die paar 3 Spiele aus, spielst sie im Januar, Februar, wenn die saure Gurkenzeit ist, weil im Januar, Februar dann auch schon wieder so, ey, hier, Max Payne, ey, Mass Effect 3, was hältst du davon? Ja,
Du hast doch immer Geld von Weihnachten übrig.
Genau.
Zeit hast du sowieso zu viel, du hast ja gar keine Freunde.
Also, das ist halt so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ich weiß es auch noch mal ganz kurz, für 360 runtergeladen, sieht gut aus. Sie haben halt natürlich die Steuerung komplett übernommen, jetzt von Crysis 2, was ziemlich cool ist, weil die jetzt ziemlich flockig gut von der Hand geht. Also ich finde es bis jetzt persönlich, ich habe Crysis 1 nie auf dem PC durchgespielt, da gab es immer so ein Frustlevel irgendwie bei der Hälfte, wo man so Panzer fahren musste und den fand ich so extrem doof. Mal gucken, wie weit ich da jetzt komme, aber ich finde Crysis einfach so ein Preis-Leistungs- Hammer, das ist schon ziemlich cool. Also 1660 Microsoft Points, Alter, umgerechnet halt in 19,90 Euro auf der PS3 und auf der Xbox 360. Wer Crysis nicht gespielt hat damals auf dem PC, der bekommt jetzt halt wirklich einen sehr noch immer gut aussehenden Shooter mit einem ziemlich geilen Gameplay, mit diesen coolen halt Spezialfähigkeiten, die der Anzug bietet, für einen Preis von unter 20 Euro, finde ich, da kann man eigentlich nicht meckern. Also so in dieser Welle dieser HD-Remakes ist das natürlich noch ein sehr, sehr aktuelles Remake, was eben auch noch ziemlich geil aussieht. Mhm. Wie gesagt, und so für die anderen Sachen muss man irgendwie so technischer Profi sein, da irgendwie da, dass jetzt irgendwie Lichteffekte besser sind oder sowas. Nein, mein Gott. Crytek versucht immer zu erzählen, dass das jetzt irgendwie natürlich das schönste Crysis aller Zeiten ist. Ist auf alle Fälle insofern witzig, weil als Crysis damals rausgekommen ist, lief es ja auf keinem PC. 2 Jahre später konnte man das dann auf den PCs halbwegs spielen. Aber schon damals hieß es eigentlich, dieses Spiel sieht so geil aus auf dem PC, das können wir nicht auf die aktuellen Konsolen transferieren. Das war eben das Coole, dass 2006, 2007 alle gesagt haben, so hier, Crysis ist so der Benchmark, was PC-Grafik angeht. Und hier, schaut mal, ihr scheiß Konsoleros, das können eure Kisten nicht. Und jetzt, nach 2011, sagt man plötzlich so, hier, so sollte Crysis eigentlich aussehen. So sah es auf dem PC damals nicht aus.
War da nicht möglich.
Die waren da nicht möglich, nur auf den neuen Konsolen. Und jetzt sind die Konsolen, die damals angeblich schon so scheiße waren, plötzlich in der Lage, das flüssig und gut zu spielen. Und ich denke mal, das läuft jetzt auf
die. Die sind ja auch stärker geworden zwischendurch.
Ja, eben. Die Software.
Trainiert und so.
Aber jetzt hast du halt ein Crysis, was du eben gut spielen kannst. Was du damals auf dem PC wirklich nur sehr selten und schwer hattest. Das ist eine coole Sache. Ja, dann habe ich nur als letztes eine Runde eben diesen Download-Titel Ox Must Die runtergeladen und da muss ich sagen, für mich klingeln alle Glocken, weil ich bin noch nicht müde vom Tower-Defense-Spielprinzip, vor allem wenn es eine Mischung ist aus Tower-Defense und Action. Das heißt, man kann bei Ox Must Die, ist halt auch immer so Dungeons, es kommt mal zu der Ox durch die Tür rein und man selber muss die abwehren und man hat dazu verschiedene Fallen, die man da machen kann, also erinnert sogar ein bisschen auch an Dungeon, wie hieß es? Dungeon Keeper von Bullfrog damals. Und man kann halt so verschiedene Fallen am Boden machen, an der Seite Stachelfallen, Teerfallen, explosive Fässer und sowas. Aber gleichzeitig hat man auch eine Armbrust und ein Schwert und kann dann eben die Orks auch damit abknallen. Das erinnert so ein bisschen an dieses iPad-Spiel, was wir auch mal getestet hatten, dieses Army of Darkness. Macht halt super Spaß. Ich finde es ein bisschen überteuert. Das kostet 1200 Microsoft Points. Für 15 Euro ist das ein bisschen harter Brocken. Müssen sehen, ob der Umfang stimmt. Aber auf alle Fälle, wer dieses Tower Defense System noch nicht überdrüssig ist, so wie ich, und das so grundsätzlich mag, dieses immer so Welle von Gegnern mit Pfeilen und sowas abzuhalten, sollte sich das unbedingt mal angucken. Ansonsten hoffe ich nur, dass Trench jetzt, das heißt ja nicht mehr Trench, das heißt jetzt Nanitz.
Wieso fragst du
mich? Weil du es gestern mich erzählt hast
nochmal. Nee, es war Jan.
Ja, es war Jan, okay.
Ich habe Jan sich dafür auch interessiert.
Weil ich bin mit dem Spiel überhaupt nicht bewandert.
Ah, okay. Nee,
ich kann überlegen, wie ähnlich ihr euch seht.
Ja.
Zum Verwechseln.
Ja. Also total. Nee, Trench hat ja jetzt irgendwie einen anderen Namen, aber das Spiel ist ja auch wieder so ähnlich. Und ich, noch, wie gesagt, kommen mir zu wenig Spiele raus, die das zu benutzen. Ich finde das einfach, ist auch sehr chillig. Also dieses, ich habe mir in meiner, weil ich PlayStation Plus Mitglied bin, habe ich ja Plants vs. Zombies auf der PS3 umsonst bekommen. Das ist jetzt das 7. Mal oder das 6. Mal, dass ich Plants vs. Zombies auf irgendeiner Plattform durchspiele.
Das ist echt,
aber ich spiele es wieder durch. Das ist einfach, ja, es ist einfach, wenn man abends manchmal so, da, ich sag mal, eine Runde Plants vs. Zombies geht immer. egal.
Aber dabei bleibt es dann nie.
Ja, eben. Aber ich finde es einfach toll.
Also bei mir wie so Pokémon. Kommt bei mir noch nicht so an.
Ja.
Also ich weiß nicht, ich hätte einfach immer dann Lust, irgendwas anderes zu spielen. Irgendwas, was noch besser ist. Also selbst wenn ich nur irgendwie 20 Minuten Zeit habe, lege ich dann auch für 20 Minuten irgendwie ein anderes Spiel ein.
Ja, das ist ja meistens so. Ich sag ja auch nicht so, oh, jetzt Rage oder Plants vs. Zombies, sondern meistens, wenn ich so mit Rage und sowas alles fertig bin, dann sage ich so, jetzt ist aber Zeit für die
Heier. Die Zeit habe ich einfach nicht.
Ja, immer kurz bevor es heißt, jetzt geht's ins Bett, sage ich mir immer so, 2-3 Level Plants vs. Zombies, pack's dann noch. Genau. Krass. Ich habe das alles schon so oft durchgespielt. Ich war PC, auf dem iPad, auf dem Handy, auf der Xbox und jetzt auf der PS3.
Hast du sogar auf die Handinnenfläche gemalt?
Ja, ich kann es genau. Ja gut, aber das ist jetzt so viel von mir. Jetzt hier, Johannes, jetzt bist du dran.
Jetzt ich? Ach, jetzt wieder. Eigentlich. Nee, was habe ich gespielt? Naja, letztes Mal war ich ja nicht da. Vielleicht kann ich ja nochmal drauf zurückkommen, dass ich gespielt habe die Ico und Shadow of the Colossus.
Oh ja,
oh, ja, das ist die Collection.
Das haben ja sogar die User im letzten Podcast vermisst.
Ja.
Ja.
Also nicht Johannes, sondern den
Bericht. Ja, genau, einfach nur das Spiel.
Ja.
Ja, nee, was kann man sagen?
Nein, nein.
Ja, na klar. Die Kappi. HD, genau. Was soll man dazu noch sagen? Ne? Ja, HD-Remake von den beiden genannten Titeln.
Auf einer Disc,
ja. Ist ein bisschen doof, wie auch schon bei, wie heißt es?
Welches?
Sly Raccoon?
Ja.
Auf der Collection, dass man die Titel immer nur einzeln anlehnen kann und dann, wenn man einen wechseln will, wieder zurück ins Hauptmenü muss und das Spiel dann nochmal starten. Also nicht ins Hauptmenü vom Spiel, sondern ins Konsolenmenü. Um dann den anderen Titel auszuwählen. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm, weil man die ja sowieso nacheinander dann wahrscheinlich spielt. So, weil die auch vom Feeling so ein bisschen aufeinander aufbauen. Daniel hatte das früher mal gebracht, irgendwie, dass es auch so ein Gerücht gibt, dass die drei Spiele dann nachher mit Last Guardian irgendwo womöglich zusammenhängen, inhaltlich. So ein bisschen, ja, und dann so eine Auflösung ergeben, die ja ganz krass ist. Das ist wohl bloß ein Gerücht oder so. Aber man kann sich das auf jeden Fall vorstellen.
Ja, man weil ich dachte jetzt Ico und das wirkt jetzt wie so völlig aus anderen Universen oder so.
Na, gar nicht mal so, weil die beiden ja, und das bringt einen eigentlich schon ein bisschen zu dem Hauptfaszinationspunkt, ähnlich krasses, überwältigendes Weltdesign haben. Also allein schon von der Farbgebung, so dass das alles ein bisschen erdiger ist, aber dann auch wieder so lichtdurchzogen an vielen Stellen, und das ist auch das, was die Collection jetzt, obwohl ja zum Beispiel Ico ist, glaube ich, sogar von 2001, also schon echt ein paar Jahre im Buckel hat, auch optisch immer noch sehr schön ist. Es gibt halt natürlich viele großflächige, grobe Texturen, weil es nun mal letzte Konsolengeneration ist, und da auch schon in vielen Aspekten recht aufwendig, gerade Shadow of the Colossus mit den riesigen Kolossi da. Muss es das Alter an anderer Stelle einsparen, aber diese ganze Architektur, dieses Design ist so faszinierend, dass das alles schon so eine Atmosphäre ausstrahlt, der man sich auch nicht entziehen kann, wie man so schön sagt.
Zum hohen aber, Klebefaktor.
Ja, die hat einen hohen Klebefaktor. Aber die Spiele sind halt auch vom Gameplay her immer noch ziemlich cool. Also man hat bei Ico eben, kann man sagen, es ist mehr so ein bisschen vielleicht Zelda-artiges Action-Adventure mit so ein bisschen Klettern auch, à la Prince of Persia.
Hat man die Tussi die ganze Zeit an der Backe?
Man hat die Tussi die ganze Zeit an der Backe, dieses Mädchen, also man ritt da als kleiner Junge rum.
Ja.
Und dieses Mädchen findet man dann schnell und die schließt sich einem an und die muss man auch beschützen. Man beschützt sie einfach, man weiß nicht genau warum, so, weil die quatscht halt auch nicht nur auch in irgendeiner komischen Sprache, die man nicht versteht. Und die wird halt auch ständig angegriffen von so schwarzen Gestalten, die dann aus dem Boden kommen, die kann man dann mit so einer Latte weghauen. das ist nicht sonderlich komplex. Wieder alle Leute.
Latte.
Junge Mädchen und eine Riesenlatte. und das Krasse bei Weinspielen ist, dass sie eigentlich so auf ihren spielerischen Kern so reduziert sind, aber darin eigentlich unheimlich tief gestaltet, also unheimlich komplex. So. Man geht halt bei Ico, es ist ein bisschen wie, deswegen passt es heute auch so gut wie bei Dark Souls, da kommen wir ja nachher gleich zu. ja, weil ich das immer noch ein bisschen hinauszögern will, weil ich irgendwie das Gefühl habe, nimmt ja kein Ende.
Ich muss schon so langweilig.
Tausend Sachen sein, die schon tausendmal gesehen habe. Das ist auch ums Entdecken des Spiels geht. Also einem werden gerade in Ico auch wenig Hinweise gegeben. Du hast fast keine Bildschirmanzeigen oder gar keine. Zum Beispiel bei den Speicherpunkten. Das sind dann so eine Steinbänke, die siehst du. Du denkst dir erstmal noch nichts dabei. Und dieses Mädchen setzt sich dann da zum Beispiel hin. Und dann setzt du dich dazu und dann kannst du erst speichern. Und das sagt ja aber an keiner Stelle das Spiel. Und du rennst eben durch dieses Schloss, der Weg ist relativ linear, oder durch so eine große Burg, man versucht dann da eben da rauszukommen. Und dann ergeben sich so ganz natürlich irgendwelche Rätsel, also dass du auch dieses Mädchen, das eben nicht so gut klettern kann, dann zum Beispiel zum Kran dann auf eine andere Stelle hießt. Und du hast nebenbei eigentlich gar nichts zu tun. So, man redet nicht irgendwie mit Leuten so und findet auch nicht krass irgendwelche Items oder sonst was. Es geht halt immer nur um diesen Fortschritt im Spiel. Und darin ist es halt dann auch ziemlich detailverliebt gestaltet, weil du kannst dieses Mädchen zum Beispiel auch richtig an die Hand nehmen, was man ja eigentlich in solchen Spielen nicht kann. Man kann die dann mal herrufen und so, das geht ja auch. Aber du nimmst sie halt auch richtig an die Hand und ziehst sie dann mit. Oder eben gerade bei dieser Krangeschichte, ich hatte das auch im Test geschrieben, so nette Details, wenn die dann da draufsteht und man aktiviert dann diesen Kran, dass der sich weiter bewegt, der schwingt ja dann so und dann setzt sie sich hin, einfach nicht, um runterzufallen. Und das sind so nette Details, die wirklich auch so eine Tiefe vermitteln. Und das ist das Coole irgendwie an Ico und auch an Shadow of the Colossus, dass die ja eben eigentlich sehr einfach gestaltet sind, also einen absoluten Fokus auf den spielerischen Kern haben. Sie haben dann diese Welt darum gestaltet, diese Atmosphäre, dieses atmosphärische Design, diese ganze Architektur. Aber du hast einfach nur diesen Kern, um den es geht. Und der ist halt sehr fein ausgearbeitet. Es gibt natürlich gewisse Sachen, die heute ein bisschen überholt sind, die zwar immer noch funktionieren, aber ein bisschen altbacken wirken, wie vielleicht ein paar Schalterrätsel oder so. Aber das ist trotzdem immer noch sehr faszinierend, das Spiel. Und genauso ist es eben auch mit Shadow of the Colossus, das ja letztendlich auch ein bisschen erfolgreicher und ein bisschen berühmter ist als das Ico. Obwohl ich sagen muss, dass Ico eigentlich spielerisch noch ein bisschen feiner ist. Also bei Shadow of the Colossus haben wir ja diese offene Welt, die auch nicht so super groß ist. Und man muss dann da nach und nach eben diese Kolossi besiegen, um dann seine verstorbene Freundin irgendwie wieder ins Leben zu rufen. Und das Einzige, was du eben machst, ist von so einem Tempel, wo die dann liegt, auf so einem Altar, rennst du halt los und bringst immer einen Koloss nach dem anderen um. Dein Schwert, wenn du das in die Sonne hältst, zeigt dir dann den Weg an, wo du hin musst, du rennst dahin. Es gibt auch zwischendurch nichts anderes zu tun, es gibt keine anderen Gegner, es gibt keine Schätze, kein gar nichts. Man muss vielleicht höchstens mal irgendwie dann eine kleine Passage hochklettern oder so, dann fliegt da mal ein Vogel rum, da krabbeln ein paar Echsen am Boden. Aber letztendlich genießt du bloß diese Aussicht. Und dann bist du halt bei diesem Kolossi und da fängt dann eben das eigentliche Gameplay an. Der Weg ist auch meistens verhältnismäßig kurz. Und dann geht es eben darum, einen Weg zu finden, wie du die eben platt machst. Mhm. Also du musst man sich auf den Kopf zerbrechen, musst du erstmal rausfinden, wie du überhaupt auf die raufkommst. Du musst dann nämlich immer das Schwert so in bestimmte Stellen einrammen, um die dann zu Fall zu bringen. Und das ist halt auch wieder sehr geschickt gemacht. Man hat so einen Ausdauerbalken für die Haltefunktion. Also wenn man sich irgendwo festhält, dann verliert man auch Ausdauer. Und fällt dann nach einer Zeit auch runter. Und damit muss man dann spielen, wenn sich die Kolossi nachher bewegen, auch wenn man an denen rumklettert. Und das ist sehr unterhaltsam und sorgt auch, was wirklich cool ist, eben für geile Action-Momente. Ich glaube, das macht auch ein bisschen dann diesen Beliebtheitsgrad von Shadow of the Colossus dann noch mit aus, oder diesen höheren Beliebtheitsgrad, weil es eben auch spektakulär ist, durch diese gigantischen Wesen und diesen Kampf gegen diese Riesen.
Nun haben aber, als diese Spiele rauskamen, schon viele gesagt, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, die Kamera ist ein bisschen komisch. Das wurde ja nicht direkt irgendwie angepasst oder verbessert. Wie altmodisch spielt sich denn das heute noch? Kann man jetzt irgendwie sagen, so, ja, ist nicht mehr ganz zeitgemäß? Oder
da muss man ja auch unterscheiden zwischen Ico und Shadow of the Colossus. Es spielt sich gar nicht altmodisch. Also die Kamera ist vor allem ein Problem bei Ico. Das ist nämlich einfach komisch von der Kamera. Man hat so eine cineastische Kamera, die so recht fixiert ist und deine Figur immer verfolgt, wie eben auch bei God of War oder so. Aber die kann man dann immer noch in so einem 180 Grad, in so einer Halbkugelsphäre sozusagen bewegen. Und das ist immer ein bisschen komisch, weil wenn man dann woanders mal hingucken, sich die Umgebung angucken will, muss man auch den Analogstick dann genau in der Position fixieren, so weil er sonst immer wieder zur Mitte rutscht. Ach so. Und dann hast du da an den Stellen nie ein ruhiges Bild. Man hat die Figuren ja eigentlich immer im Blick. Aber du willst dich ja auch mal umgucken, um zu sehen, wo du weiterkommst und wie du die Rätsel lösen kannst. Und das ist ein bisschen komisch, gerade weil du dann in dem Moment auch die Figur steuern kannst und dann hast du sie halt nicht mehr im Bild. Ansonsten ist die Steuerung eigentlich verhältnismäßig präzise bei Ico. Also dieses Kampfsystem ist halt ein bisschen komisch, weil du klopfst halt eben nur mit dieser Holzlatte da auf die Gegner ein, hast da keine Lock-On-Funktion, keine Techniken oder so. Was ja auch durchaus realistisch ist, ist ja bloß ein kleiner Junge, der irgendwie jetzt sich versucht, da behelfsmäßig zu wehren. Und bei Shadow of the Colossus ist das einfach so, dass die Steuerung da wirklich, also gerade mit dem Pferd, einfach recht schwammig
ist. Vielleicht ist ja bei der Fortsetzung da der kleine Junge auch der kleine Junge aus Ico und die Riesenflugratte ist einer der letzten
doch überlebenden Kolosse. Ja, man muss es vielleicht auch gar nicht so in dem
aber
also in den direkten Zusammenhang stellen, weil ich hatte ja auch... Jetzt fängst du an zu philosophieren.
Ich will ja auch was ganz anderes fragen. Hast du damals die Originale gespielt?
Soll ich die erste Frage noch beantworten?
Nee.
Mit dem Pferd?
Die erste Frage interessiert mich schon gar nicht mehr. Dabei habe ich sie gestellt. Also. Nee, erzähl doch mal lieber, hast du die damals gespielt?
Nein, ich habe die damals nicht gespielt.
Aber du hast wie alle anderen immer gehört, dass sie total geil sein soll.
Ich hatte auch damals Bock, aber das ist ein typisches Problem von mir, dass ich einfach auf viele Spiele, die dann irgendwie aktuell rauskommen, dann total Bock habe und die einfach dann jahrelang nicht spielen. Ich habe auch Resident Evil 4 erst auf der Wii nachgeholt, obwohl ich ein Gamecube hatte. Und das alle so mega gehypt haben. Aber das Problem haben wir jetzt gerade. Man hat immer so viel zu spielen, man möchte dann Sachen auch durchzocken. Und darüber gehen dann gewisse Sachen dann einfach verloren.
Hast du den Eindruck, dass das jetzt, ist das dem Hype sozusagen gerecht geworden? Also dieses so, es ist ja so, ob irgendwie man seit 15 Jahren hört, irgendwie Ocarina of Time ist das geilste Spiel aller Zeiten. Und dann holt man sich jetzt vielleicht ein 3DS und das Remake und spielt das so und sagt so, naja gut, also nett, aber nervt schon so ein bisschen hier der kleine Typ mit seiner Feder und das dauernde Rumgeflöte da ist auch nicht so schön und überhaupt kann ja sein.
Das Problem ist ja, dass sich das wie bei jedem Nostalgie-Hype vor allen Dingen, dass sich das über die Jahre ja so aufgebauscht hat. Also am Anfang, als die rausgekommen sind, gut, die wurden von den Kritiken gefeiert, ne? Oder von den Kritikern.
Ich meine, das finde ich halt faszinierend, weil du ja auch so ein Fan von God of War bist. Und ich finde so dieses gerade Shadow of the Colossus hat so ein bisschen was von God of War, jedenfalls was so die Endgänger angeht. Also bei God of War gibt es auch diese mehrstufigen Endgänger, mit denen man so umklettert, ist halt bloß eben tausendmal schwerer.
Was man sagen muss, also erstmal ist dieser Hype ist ja auch generiert von den Leuten, die sich wirklich darauf eingelassen haben. Also es werden wahrscheinlich viele auch mal gespielt haben und das auch einfach nicht so mögen, weil denen das zwischendurch womöglich zu lahm ist. Weil da nicht viel geredet wird bei Ico und auch nicht bei Shadow of the Colossus. Oder weil man nebenbei auch wenig zu tun hat. Und alle, die sich dann eben darauf einlassen, die wirklich dann auch die dem was abgewinnen können. Das ist einfach nicht ein Spiel für die breite Masse oder das wird einfach nicht jedem gefallen. Das ist so der große Punkt. Aber die da eben dann, wie gesagt, ein Faible für haben, die sind dann eben von dieser Welt, von dieser ganzen Atmosphäre auch heute noch ziemlich eingenommen. Und auch von der Durchdachtheit des Gameplays. Kommt da mal eben abgesehen von diesen kleinen Steuerungs- oder Kameraproblemen. Und das ist auch dieses Design, ist halt einfach zeitlos, weil es auch ungemessen ist und eben nur zu diesen Spielen gehört. Man hat es so eigentlich noch woanders, glaube ich, nicht gefunden. Und mit so einem Hype muss man immer vorsichtig sein, ne? Also, wie gesagt, das bauscht sich ja über die Jahre dann so auf. Gerade weil die ja nur schon dann wirklich ein bisschen älter sind. Es wird ja zum Beispiel heute auch Zelda 3, das mit dem Super Nintendo, wird halt auch gefeiert, wie blöd. Ich habe das irgendwie auch, das weiß ich, vor 6 Jahren irgendwie mal auf dem Game Boy Advance gespielt und fand das auch nicht so geil.
Der Link wird Blast.
Ja, genau.
Oh Mann.
Was denn?
Das ist ein super Spiel.
Das fand ich auch super, weil ich hab's sogar damals auf dem Super
Nintendo. Auf dem Super Nintendo hätte ich es wahrscheinlich auch super geil gefunden. Ja, also aber ich hab's erst später gespielt und dachte, Link's Awakening ist besser.
Die Technik damals. Vor allem bei so einem Spiel, ich weiß nicht, was mich damals umgehauen hat bei A Link to the Past war einfach, dass du draußen standest vor deinem Haus, das hat geregnet, dann bist du reingegangen und das hat nur noch so geprasselt. Also das fand ich, das war damals
das schon so. Das ist so 16-Bit-Atmosphäre. Ja,
das war geil. So eine Virtuality. Ja. Das war so.
Ja, eben und sowas wirkt natürlich heute nicht mehr. Ist ja klar, dass du das damals hattest und genauso das mit den riesigen Kolossi dabei, bei Shadow of the Colossus. Ist ja auch eine Sache, die du in anderen Spielen so nicht gesehen hast. Ich glaube, God of War ist sogar später rausgekommen.
Ja, klar.
Und na klar, da sind halt Emotionen damals aufgekommen, als die Spiele aktuell waren, die vielleicht heute nicht mehr so 1:1 zu übernehmen sind, weil man auch viel gesehen hat.
Ich glaube, das erste God of War oder so, okay, da gab es auch schon diese Tentakelwesen, aber ich finde so, erst das zweite und das dritte haben ja diese riesigen Endgänger zelebriert. Also gerade das am Anfang vom zweiten halt mit diesem Koloss von Rhodos, der dann durch die Gegend stampft.
Genau.
Also, dass man einen begehbaren Endgänger hatte, wo man innen rumklettert, das kam ja dann dadurch erst. Also, ich glaube, das war dann eben Shadow of Colossus, da hat man das noch nie vorher erlebt.
Trotzdem muss ich sagen, eben, dass diese beiden Spiele auch heute noch sehr einzigartige Faszination ausstrahlen und das ist eben auch ein gutes Paket, eben zwei zu dem Preis. Auf einer Disc, obwohl ich mir jetzt vielleicht nochmal ein Making-of oder sowas dazu gewünscht hätte, aber da kann ich mir dann auch denken, dass einfach, die waren ja schon damals nicht so erfolgreich, die werden jetzt auch nicht übermäßig erfolgreich sein als HD-Collection, dass man da vielleicht auch das Aufwandskostenrisiko ein bisschen minimieren wollte. Von daher.
Also ich finde momentan, wir leben echt jetzt in einer geilen Zeit, weil du hast halt eben diese ganzen vielen neuen aktuellen Titel und dann eben kannst du noch Titel, die du vielleicht verpasst hast, nachholen in HD, was halt ziemlich geil ist, weil, seien wir mal ehrlich, mit der heutigen Technik kannst du die alten Spiele ja fast kaum noch spielen. Also du musst ja theoretisch eigentlich zu Hause am besten noch einen Röhrenfernseher haben, wenn du diese alten Spiele spielen willst, weil nur darauf sind sie noch erträglich. Weil die Röhrenfernseher ja anscheinend immer diese eingebauten Weichzeichner haben, die alles sowas schick machen. Auf den ganzen Flachbildschirm-Dingern, da sehen ja PS2-Spiele eben gruselig aus, wenn man sie nicht hochkabelt. Auf der anderen Seite ist halt der Fluch unserer Zeit. Weil ich meine, man wäre jetzt gerne nochmal um 15 oder 16 und hätte mal wieder sowas wie die Sommerferien am Stück vor sich. So einfach mal so 6 Wochen ohne irgendwas. Weil es gibt nichts Blöderes, als so in der Situation zu sein, genug Geld zu haben für Spiele, aber keine Zeit.
Während man als kauft man sich nämlich nach und nach und man hat einen riesen Stapel zu Hause liegen und wird fast erschlagen von dem, was man alles spielen muss. Aber das Thema wäre schon oft so, nicht? Man muss auch immer wieder rausfiltern. So, ich habe mir jetzt auch überlegt, so dieses Cell-Shading Prince of Persia, ja?
Ja.
Das ist ja so nett, so spielt sich halt so weg, es hat richtig geile Dialoge, muss man sagen. Aber dann hatte ich jetzt wieder so ein Spiel, wie halt auch eben diese beiden Titel oder Dark Souls, sagen wir es mal, beim Namen. Da denkst du dann so, die geben dir halt ein Erlebnis, dass du von dem Spiel nicht kriegst und du möchtest dann halt mit sowas auch nicht deine Zeit verschwenden.
Ja, und dann kaufst du dir irgendwie noch die Star Wars Blu-ray Collection und weißt so, da sind 40 Stunden Bonusmaterial, die richtig geil sind. Und du weißt bloß eben nicht, wann in deinem Leben du dich angucken willst. Ja? Genau. Ich ärgere mich so, ich habe zum Beispiel auch immer, ich hatte mir irgendwann mal den Blade Runner Blu-ray Disc geholt, da ist eine 4-Stunden-Dokumentation drauf. Die habe ich irgendwann mal am Sonntag, wo ich krank war, am Stück gesehen. Total interessant, die war auch super geil gemacht, ja. Wirklich von der ersten Skizze und sonst was. Und ich weiß auch, die Star Wars Making-ofs, die sind teilweise sehr, sehr geil, weil die gab es auf den DVDs teilweise schon, aber halt auf der Blu-ray war noch eine extra Sache drauf. Aber sorry, also ich habe immer noch unangetastet auch zu Hause die Herr der Ringe Collection, wo auch so viel
Bonus
war. Ich habe eine Sekunde von gesehen.
Also willkommen im Club,
obwohl die bestimmt interessant sind.
Ja, aber da habe ich immer noch so einfach ein bisschen.
Ich
rubbel so, weil ich denke, ich entmystifiziere mir damit die Filme.
Aber bei Star Wars, muss ich sagen, liebe ich ja wieder das Internet, ja? Dieser ganze Outrage, ja? Oh, George Lucas hat schon wieder Szenen verändert und dieses No da hinzugefügt und so. Das ist alles so schlimm und der fickt unsere Kindheit und so. Und was sieht man so 2 Wochen später? So, erfolgreichste Blu-ray aller Zeiten Star Wars. Hat wieder so 600 Trillionen, Fantastillionen Geld gemacht und George Lucas freut sich über weitere 500 Millionen, die er verdient. Das ist so, bitte.
Ja, bei Spielen ist es ja einfach so, ich habe da ja auch diesen Zwang, ne? Wenn ich die mal angefangen habe und ich finde die eigentlich ganz okay, so, dann
muss ich die auch durchspielen. Ich hätte aber gerne mal Verkaufszahlen von der Shadow of Colossus und Ico Collection, weil das ist ja ein bisschen wie bei Beyond Good and Evil, wo mal alle erzählen, so, wir wollen unbedingt eine Fortsetzung. Und Ubisoft schiebt die ja anscheinend immer weiter vor sich her. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht arbeiten da nur 2 Leute dran und wir haben Beyond Good and Evil 2. Aber ich wüsste halt auch gerne mal, wie viele Leute jetzt wirklich so sich diese Ico und Shadow of Colossus, denn dieser Wirbel, der darum gemacht wird, der kann manchmal auch irreführen. Ein gutes Beispiel dafür war ja zum Beispiel, glaube ich, damals dieser Film Snakes on a Plane mit Samuel Jackson, der über ein Jahr lang so einen riesen Internet-Wirbel gemacht hat, wo es dann diesen Teaser-Trailer und sonst was gab mit Put the motherfucking snakes off the motherfucking plane und alle haben gejubelt und sonst was. Vermutlich dachten die alle, dass der Film wird jetzt so derbe wegrocken, weil der so einen Internet-Wirbel aufgebaut hat. Und was war dann am Ende? Der war an den Kinokassen, ist ja völlig durchgefloppt. Und,
ja, das muss man ja bei den Spielen auch sagen. So, nach wie vor sind die eben, das ist.
Hier versuchen gerade 2 Leute durch unser Büro zu schleichen. Nicht wundern. Dann haben sie noch so
einen Hund von
Baskerville dabei hier.
Ist gar nicht da.
Wir sind gar nicht da. Ihr müsst nicht so leise sein.
Jetzt haben wir es ja schon gesagt.
Wir sind hier nicht das Nobelpreisträgerkomitee. Ist auch geil. Kriegst einen Nobelpreis, bist aber tot.
Ja.
War ja einer von diesen 3.
Würde dir nicht so gehen.
Ja, nee.
Auch im Leben nicht.
Nee.
Ja, muss man eben dazu sagen. Also gerade bei solchen Neuauflagen von Spielen, die eben eigentlich so auch nicht wirklich erfolgreich waren, muss man jetzt nicht damit rechnen.
So viele Kommentare wie, glaube ich, jetzt Modern Warfare 3.
Obwohl man ja am Anfang immer das Gefühl hatte, so, das ist jetzt, da warten alle drauf, endlich nochmal nachholen.
Ja.
Aber man darf sich eben auch von den Kommentaren nicht täuschen lassen. Ne? Also wenn 33 Kommentare unter einem Test stehen, dann sind da immer noch 1000 andere oder mehrere 1000 andere, die keinen Kommentar geschrieben haben.
Ja.
Und wie gesagt, gerade bei Spielen, die eben auch so nicht erfolgreich waren, die sind jetzt nicht nach 10 Jahren verlockender unbedingt, ja? Auch wenn sie in der Auflösung ein bisschen erhöht wurden. Man muss sagen auch, dass die technisch sehr gut umgesetzt sind, muss ich nochmal dazu sagen. Also gerade Shadow of the Colossus hatte ja so ein bisschen Ruckler und Kantenflippern und so, und das ist jetzt fast komplett weg. Es gibt höchstens mal ganz, ganz selten Situationen, wo dann irgendwie Texturen nachgeladen werden, aber das ist dann bloß ein kurzer Augenblick und dann ist das auch passé.
Ja, auf Französisch.
Französisch. Warum ist der so picht darauf, in die
Garage? Warum gibt der eigentlich Stroh? Hattest du noch dieses komische Dark Souls gespielt? Wolltest du dazu
machen? Nee, das ist langweilig. Scheiße. Okay. Ich habe gleich wieder aufgehört. Ja. Ach, das stört man auch nur.
Ja.
Das fetzt überhaupt nicht. Das ist
totaler Rotz.
Also ich liebe es, Oskar über Dark Souls zu reden zu hören oder so.
Weil wieso?
Oskar ist wie so ein kleiner Junge,
ja,
der sich so extrem... Weil wir haben ja vorher Spaß... Also ich hatte da... Wir hatten das ja bekommen und ich meinte so, hier Oskar, nimm mal das Spiel, das fickt dich richtig.
Oskar, das Problem ist, was gefällt mir.
Ja, eben.
Das ist Oskar und so eine Kappen.
Ja, naja, für Oskar ja auch wirklich so Mega Man und sowas. Es gibt ja Leute, die stehen so auf harte Spiele. Für mich unverständlich, aber Leute wollen sich in ihrer Freizeit gerne ficken lassen.
Kommt immer noch an.
Also ja, genau. Also,
auf Genre und wie gut sie gestaltet
ist. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, im Deus Ex auf schwer durchgespielt, ohne jemanden zu töten. Das ist aber nicht schwer in dem Sinne. Das ist einfach nur, man braucht ein bisschen Geduld und Zeit. Aber es ist halt nicht schwer.
Ich würde auch so nie, so ganz normale Spiele würde ich auch nie auf schwer schalten. Also ich spiele die immer auf normal.
Ja, oder so wie Daniel, da hat es ja mal Call of Duty immer alles auf Veteran durchgespielt.
Yeah.
Also, es war ja ganz geil, vor kurzem habe ich eine Statistik gelesen. 2,6% aller Spieler von Modern Warfare 1 haben diesen Sky High Club auf Veteranen gespielt. Also nur 2% aller Spieler. Das heißt, also Daniel gehört zu diesen 2%. Ich gehöre zu den 98%.
Aber wenn dann mal wirklich so ein schweres Spiel ankommt und das dann auch dementsprechend designt ist, dann kann das schon geil sein. Also das ist ja auch eine Herausforderung und auch einfach spannend.
Ich gehöre zu denen, die bei Dark Souls nach dem ersten Endboss schon wieder gesagt haben, wir reichen.
Und naja, man muss ja jetzt immer dazu sagen, es ist ja immer ein bisschen, das ist ja auch so ein Hype, ne? Also es war ja schon bei Demon's Souls so Demon's Souls ist halt schwer und Demon's Souls ist vor allem schwer. Also, und irgendwie mehr wird dazu immer nicht gesagt, und bei Dark Souls genauso. Irgendwie Dark Souls ist halt noch schwerer, stimmt auch.
Das Geile ist, egal wie oft oder wie krass man auch betont, dass es schwer ist, man glaubt es nicht, bevor man es gespielt hat. Man denkt so, ja, das ist bestimmt schwer. Ich probiere das mal aus, ja.
Das Problem ist ja aber auch, gerade bei solchen Sachen, auch wenn man zum Beispiel sagt, ja, Dead Space ist so voll gruselig, dann denken die Leute, das ist so abgefuckt, endgruselig, aber so gruselig ist es gar nicht. So, und,
was? Ich finde es super gruselig.
Wenn zum Beispiel deine Mutter kennengelernt hat, ja, für den ist Dead Space sowas wie ein Kindergeburtstag.
Wahrscheinlich war es für mich deswegen auch ein bisschen entspannter.
Nee, beim ersten Teil war es bei mir tatsächlich so, ich konnte immer nur eine Stunde spielen, dann muss ich erstmal Pause machen.
Aber das ist bei mir auch wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil das finde ich dann auch so wieder, wenn du dich auf diesen Horror so einstellst und dann auch bei Filmen und dann das aber für dich selber so durchbrichst, sagst du, ja, ist ja ein Film so und ist jetzt
so. Was erwartest du bei jedem Schrank, der macht was rausspringt und so
und dann denkst du, dann ist die Spannung nämlich eigentlich weg. So,
ja, und genauso mache ich das aber nicht.
Ich kenne das zum Beispiel, ich hatte das früher bei Eternal Darkness oder bei Resident Evil, dass ich wirklich Angst hatte, die weiterzuspielen, ne? So, dass ich die jetzt nicht einlegen wollte, weil ich dachte, oh nee, das ist zu viel für meine.
Aber die Faszination ist zu groß, man kann dann die Finger nicht davon lassen, muss es trotzdem
weiterspielen.
Ich fand Resident Evil aber immer schlimmer als Dead Space, weil ich bei Dead Space einfach das Gefühl hatte, ich bin diesen Gefahren viel besser gewappnet. Weil ich hatte bei Dead Space nie das Gefühl, dass jetzt was wirklich richtig Krasses passiert, wenn ich bei Resident Evil andauernd das Gefühl hatte, ich bin da wirklich so unterlegen.
Ja.
Und wenn der da so drei Hunde auf dich... Und wenn da drei Hunde auf dich... Es wirkt dir auch alles so bedrohlich. Weißt du, bei Dead Space wirkst du selber auch ziemlich bedrohlich. Ja, mit deinem Anzug, mit dem Plasma-Cutter und sonst was. Du hast da Necromorph. Soll das eine Meldung sein?
Oder? Komm, wenn du mir sagst, ja, aber... Nein, Vorsicht, dann komme ich natürlich so hier. Kann ich
mal. Also viele haben es jetzt vergessen, weil wir das vor 45 Minuten gesagt haben. wir haben ja noch einen Neuzugang, den Philipp hier am Start. Also, du musst jetzt dich nicht melden, wenn du was sagen darfst. Also das ist ja allgemeines Chaos.
Dankeschön.
Wolltest du denn was sagen?
Ja, und zwar geht es darum, du hast ja gerade angesprochen, Unterschied zwischen Resident Evil und Dead Space. Und also zwischen Großigkeit und so weiter. Für mich der große Unterschied ist einfach dabei aus, dass du bei Resident Evil, also zumindest 1 bis 3, kriegst keine Items von Gegnern, wenn du sie jetzt killst. Mhm. Du hast auch dieses, oh shit, wieder Gegner, ah Mist, dann verliere ich wieder Munition, ah dann habe ich wieder so wenig, um mich zu beschützen. Dead Space, oh wunderbar, mehr Kohle. Und mal eben killen, ne?
Also bei mir ist zum Beispiel das Problem, also erstmal kann ich überhaupt nicht verstehen, dass die Dead Space so gedowngraded wird von euch, ja? In seinem
Gruselfaktor. Ich habe dir die
Qualität von 10 gegeben. Ich nein, 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 ja nein, ich sage nicht in seiner Qualität, sondern im Gruselfaktor.
Bist du auch einfach nur
eine Pussy.
das habe ich völlig vergessen, dass ich eigentlich eine Pussy bin. Danke, Johannes.
Spiegel gucken.
Aber du spielst
ja. Wir haben jetzt auch einen. Dark Souls, so eine Pussy kannst du ja nicht sagen.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Da muss ich ja gegen Spotlights auch Podcast-Aufnahmegerät gespritzt. Aber dazu muss man ja auch sagen, Dark Souls, da lässt sich der Schwierigkeitsgrad ja nicht wirklich runterreden. Also es ist ja,
nein,
deswegen sagte ich ja, ist ja letztes noch ein bisschen was anderes. Aber man kriegt halt eine andere Einstellung zu so einem Spiel. Und ich glaube, wenn, also Demon's Souls hat vor allen Dingen damals auch Spieler wirklich überrascht. einfach, die dann so Hack and Slays kennen und typische Rollenspiele, ja, hier, ich mach mal Heiltrank, wenn ich jetzt getroffen wurde. Mhm. Oder ich stürme gleich auf den Gegner zu, Schild hochhalten, interessiert mich jetzt gerade nicht. Und wenn man dann eben so vorbereitet ist, dann geht man anders als an diesen Schwierigkeitsgrad ran und kriegt auch ein anderes Verständnis. Und das ist auch wichtig, das ist ja auch ein Teil irgendwie dieser Demon's Souls und Dark Souls Erfahrung, dann eben nachher auch mit den anderen Spielern zusammenzuarbeiten. So. Die haben ja immer helfen, die diese Runen hinterlassen, ist ja jetzt bei Dark Souls auch wieder so, mhm, und dir Tipps geben. Und dass man es ja fast ein bisschen spielt, als hätte man eine Komplettlösung gleich an der Hand, weil vor jeder Ecke hast du dann vielleicht mal so eine Rune am Boden, die dir dann sagt, ja, um die Ecke ist ein Gegner, aber das macht das Spiel nicht unbedingt, also es macht es natürlich schon leichter, aber es ist trotzdem eben noch bockschwer. Und dadurch ist es eben auch so super spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es ja mal aus meiner Sicht erklären, weil ich habe zum Beispiel Demon's Souls nicht gespielt und dafür gesagt, dafür hätte ich eigentlich die PS3 damals geliebt, oder also würde ich immer noch lieben. Und bei mir war es so, dass ich relativ wenig Wissen über diesen Titel oder über das Franchise hatte und einfach nur wusste, es ist verdammt schwer. Und ich habe mich so darauf eingestellt, okay, du stellst jetzt das Schlimmste schon mal vor, was passieren kann. Und genau das trifft dann eigentlich auch ein im Spiel. Das ist wirklich super hardcore. Und man kann ja mal sagen, das fängt erstmal damit an, du bist ein Untoter, der in so einem Kerker aufwacht. Ne? Und das ist so hier das Asyl der Untoten, ne,
genau,
heißt es.
Genau.
Und ja, da macht man so die ersten Schritte und da wird einem zwar so das Grundlegende verraten, also wie man vorwärts läuft und zuschlägt.
Auf den Boden kriegt man kurze Tutorial-Hinweise und das war's schon.
Genau, und die sind aber super spärlich, also nicht so, dass es reicht, um man auf diese Welt vorbereitet zu sein, weil das reicht in keiner Weise, weil man sowieso an der nächsten Ecke schon wieder tot ist. Und man trifft tatsächlich auch den ersten Boss dort und da dachte ich, oh, jetzt geht's zur Sache. Und das Geniale an diesem Spiel finde ich aber einfach diese Lernkurve, diese Entwicklungskurve, die man halt darin macht. Das ist einfach so fantastisch. Ich habe mich in diesen Titel so verliebt, weil...
Ach, wenn du das noch machst, dann kriegst du die Krise. Jedes Mal.
Ja, nein, weil es aber auch tatsächlich so ist.
Für mich ist es ultimativ.
Ja, man kann sagen, ich habe mich so in das Spiel verliebt, hat ultimativ abgelöst.
Nee, das Geile ist irgendwie, das Spiel ist für mich sehr viel mehr Rollenspiel als manch anderes Rollenspiel, das es vorgibt, das zu sein. So irgendwie, weil für mich hat es auch dieses Sinbad der Seefahrer-Feeling so irgendwie ganz komisch. Also das ist irgendwie so ein bisschen so rustikal, so wie gesagt, so dreckig und auch so super bedrohlich. Also wenn ich das halt so...
Du stehst ja unter permanenter Anspannung, weil die ganze Welt ist einfach total
gegen dich. Feindlich.
So die Umgebung wie auch einfach alle Wesen fast, bis auf die paar wenigen NPCs.
Genau, und das gipfelt in diesen Menschen, die sich darin aufhalten, die nicht mal freundlich unbedingt zu dir sind, aber du bist trotzdem dankbar, dass sie da sind. Ja? Dass du einfach mal irgendwie ein Wesen, sag ich mal, triffst, was dir nichts will, also was dir nichts tun will, unbedingt nicht sofort vielleicht. Ne? Also das kann sich ja immer noch ändern. Und das Problem ist auch, nicht das Problem, das Geile ist, wie konsequent dieses Spiel auch einfach ist. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass ich vor einem Händler stand und was kaufen wollte und komme aus Versehen auf die falsche Taste und erstech den. Und das Problem ist einfach, der hatte extrem geile Items, die ich einfach brauchte und an die ich dann nicht mehr rankam. Und das ist dann auch dieses Dreckige an dem Spiel. Ja? Es gibt so wenig Speicherpunkte, was eben diese neuen Leuchtfeuer sind. Aber es gibt eben auch Autosave-Punkte, die aber nur einsetzen, wenn es dir gerade richtig scheiße geht, ja? Nämlich wenn du gerade diesen Händler umgenietet hast.
Also sagen wir mal so, bis auf dieses Gegneraufkommen und die Bosse verändert, also bleiben alle Veränderungen in dieser Welt erhalten.
Ja.
So alles, was irgendwie gemacht wurde, Türen, die geöffnet wurden, Kisten, die geöffnet wurden,
Bosse, die tot
Fallen, die bereits aktiviert wurden, so die. Das bleibt alles so, nur die Standardgegner tauchen immer wieder auf, wenn man zu diesem Leuchtfeuer zurückkehrt und wenn man so auch seine Energie auflädt. Aber worauf ich gleich am Anfang hinaus wollte, ist ja die Sache einfach mit diesem Schwierigkeitsgrad. Das ist ja immer so das große Ding eben bei Dark Souls, wenn es nur daraus bestehen würde. Aber es ist eben auch einfach Teil dieser Erfahrung. Also Dark Souls ist genauso wie Demon's Souls, wäre es einfach nicht das gleiche Spiel ohne diesen Schwierigkeitsgrad.
Also genau, ich habe auch gelesen.
Es ist einfach so wichtig, dass der da ist, weil dadurch eben auch dieses Zusammenspiel mit anderen Spielern erst so richtig gefordert wird. Man ist eben mit anderen Spielern gemeinsam unterwegs, obwohl die ja in einer anderen Welt sind. Man kämpft ja eher selten gemeinsam zusammen, es sei denn, man holt sich eben als Geist in seine Welt oder als Hülle irgendwie, oder er geht eben als Hülle in deren Welt. Und dadurch entsteht so ein Gemeinschaftsgefühl vor dieser unmenschlichen Aufgabe, diese zu bewältigen, das irgendwie ungemessen ist. So. weil es eben auch einfach so hart ist und du dich wirklich an jedem Strohhalm festhältst und gleichzeitig aber diese Welt zu entdecken musst.
Und was besonders prickelnd übrigens dabei ist, vor allem jetzt, wo das Spiel noch nicht released wurde, wenn du in eine Gegend kommst, wo du keine Nachrichten siehst, und dann weißt du, okay, cool, hier war vielleicht auch noch niemand, ja? Und das ist dann irgendwie auch super spannend. Also das hebt es echt nochmal auf ein neues
Level. So ein Vorreitergefühl auch so.
Absolut.
Das ist der Erste, der das für die anderen auch entdeckt irgendwo. Und man hinterlässt jetzt Runen, damit man anderen helfen kann.
Genau, und dann bist du derjenige, der die Tipps gibt. Und Erkundungsdrang, der ist auch, der wird so extrem von diesem Spiel auch gefördert die ganze Zeit. Man will einfach alles sehen. Bloß, das konkurriert einfach dann mit dem Umstand, dass da starke Gegner sind. Ja? Du möchtest da gerne hin, aber da ist gerade irgendwie ein großer schwarzer Ritter und der verhindert das einfach, weil er dich mit zwei Schlägen einem einfach umnietet. Das geht da relativ fix. Ne? Und was ich auch sagen möchte, ist, Dark Souls ist kein Spiel, wo man sagen kann, ach, ich möchte mal probieren oder so. Man muss sich wirklich darauf einstellen, dass man da viel Zeit mitbringt. Das ist super entscheidend, weil du musst wissen, wo du zu welchem Zeitpunkt hin kannst, damit du auch die Option abwägen kannst. Also es kommt durchaus vor, dass du in einem Level irgendwie, ich sag mal jetzt in eine Sackgasse, du durch den Schwierigkeitsgrad gerätst, und da solltest du schon wissen, okay, es gibt jetzt zum Beispiel noch einen Pfad in den Wald und ich gehe einfach mal da lang und gucke, wie stark die Gegner dort sind. Und das muss einfach die ganze Zeit präsent sein, weil sonst verlierst du die Übersicht.
Und Sachen halt einfach auch zu erforschen, also deine Möglichkeiten auszuloten, die zum Anfang mit diesem schwarzen Ritter, den du eigentlich nicht besiegen kannst wirklich. Und wie du dann auch meintest, so, du kriegst dann plötzlich so ein Item, weil du irgendwie an den Schlüssel kommst. Jemand hat dir eine Rune hinterlassen. Hier, du kannst den Händler fragen, der gibt dir einen Schlüssel für die Tür, wo du reinkommst, findest eine Schatzkiste, findest ein Item, ist genau in der Nähe. Eigentlich so. Du bist aber vorher nicht hingekommen, weil du das nicht wusstest mit dem Händler. So, auf einmal hast du dieses Item, kannst dein Schwert verzaubern und kriegst diesen Ritterblatt. Oder du lockst ihn eben woanders hin.
Ja.
So, und versuchst andere Techniken, dass du das ausprobierst. Und das Geile ist eben, das kann man ja nicht oft genug loben, das war schon im ersten Teil so gut, ist einfach dieses Kampfsystem. Für mich einfach das beste Kampfsystem aller Zeiten für so ein Rollenspiel. Also Echtzeitkampfsystem. Weil es einfach so geil, also eigentlich auch schon wirklich realistisch ist.
Genau, es ist durchdacht und authentisch einfach.
Und das authentisch ist und auch präzise. Man hat ein perfektes Gefühl für diese Waffen und für die Geschwindigkeit, für das Timing, eben für die Länge der Animationen, für die Angriffe der Gegner. Und jeder Kampf spielt sich da anders. Erstmal gegen die unterschiedlichen Gegner schon mal anders, weil die alle andere Taktiken erfordern. Aber auch ein Kampf gegen den gleichen Gegner an der gleichen Stelle läuft nie auf die gleiche Art und Weise ab.
Ja.
Er ist immer ein wenig anders. Deswegen muss man auch immer so aufpassen, wenn man ein Gebiet wieder neu durchläuft, was man ja immer wieder machen muss. Wenn man stirbt, muss man halt wieder zum Leuchtfeuer und dann sind wieder alle da. Aber dieses Kampfsystem gibt einem eben auch die Möglichkeit. Deswegen ist es auch nicht wirklich frustrierend, wenn man eben die Geduld mitbringt, dass man diese Sachen eben ein paar Mal machen muss. Weil man weiß, man hat es in der Hand. So, man ist jetzt nicht irgendwie unterlegen dadurch, dass irgendwie die Steuerung schlecht wäre oder so. Die Gegner kämpfen ungefähr wie du und du hast die Möglichkeiten, die eben auch fertig zu machen in dieser Welt, weil es eben so perfekt durchdacht ist. Auch mit dem ganzen Levelaufbau, es wirkt halt wie ein großes, zusammenhängendes Puzzle, das irgendwie aufgelöst werden muss. So von den Gegnern über die Fallen, die Räume, die du entdecken kannst. Und das ist echt genial durchdacht, gerade auch mit diesem System der Community, die sich da gegenseitig unterstützt. Und das macht halt eine große Faszination aus.
Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, diese Welt, ich finde das auch, die ist einfach so clever designed, ja. Das greift alles so ineinander, so perfekt auch und so Mosaik. Und du hast echt das Gefühl, wenn du diese Welt erforscht, dass das auch, dass du dich entwickelst, dass du wirklich was erreicht hast in diesem Spiel. Also es gibt ja durchaus Spiele, wo du so sagst, dann nimmst du diese Kurve deiner Entwicklung gar nicht so sehr wahr. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt auch in diesem Vorspiel von Area Games gemacht haben, gehe ich ja als hochgelevelter Charakter wieder mal in ein Anfangsgebiet. Und da siehst du ja, da erledigst du die Gegner, für die du am Anfang wahrscheinlich 4 Schläge brauchst. Da kämpfst du um jeden Gegner, der da vor dir steht. Um jeden Einzelnen brauchst du eine Viertelstunde, um nur eine Treppe hochzugehen. Also so um 100 Meter vorwärts zu kommen. Ja.
Ja.
Und dann komme ich dann mit Stufe 25 hin, dann brauche ich eine Minute, weil ich die einfach mit einem Schlag umniete. Ne? Und ich habe wirklich ungelogen und es gibt eine Stelle und jeder, der dieses Spiel spielt, wird genau an dieser Stelle dann auch erstmal scheitern und frustriert sein. Die ist nämlich auf dieser Burg, wenn man diesen Pfad entlang geht und zum Zweiter Boss ist es, oder?
Passage bis zum zweiten Boss. Genau. Leuchtfeuer bis zum zweiten Boss, die Passage.
Genau, zwischen Leuchtfeuer und zweiter
Boss. Die eigentlich super lang vorkommt, wenn man die das erste Mal spielt, weil da echt so ein paar harte Standardgegner auch sind, so
genau,
auf vielen Positionen. Und dann kennst du die Position und du spielst es ja bestimmt ein paar Mal innerhalb von den 4 Stunden, weil du an diesem Boss dann nachher scheiterst, der dann kommt.
Genau.
Und dann geht's aber, dann merkst du eigentlich, dass dieser Weg auch relativ kurz ist.
Ja,
es sind zwar viele Gegner, du machst die Gegner ein bisschen schneller fertig, weil du jetzt schon Erfahrung hast und dann doch auch wieder aufsteigst langsam.
Ja genau, was dir vorher lang vorkam, ist auf einmal super kurz. Also, und
trotzdem aber nie zu unterschätzen. Also Hochmut wird immer gleich bestraft in diesem
Spiel. Ja genau, also die Momente hatte ich auch. Wenn man ja stirbt, verliert man ja seine Seele, also die Seelen, die man gesammelt hat und kann sie dann auch wiederholen. Und man hat dann, manchmal greift dann dieses Gefühl dieser Überheblichkeit. Und man denkt, okay, ich bin bis dahin gekommen, das schaffe ich jetzt sowieso nochmal.
Ja, das schückt dich nicht so, dass dir ein Gegner gerade so ein bisschen was von deiner Lebensenergie abgezogen hat.
Ja.
Das sind genau die Punkte, die dann fehlen beim nächsten Boss.
Genau. Ja. Und dann siehst du da deine Seele so, wie sie da so schön leuchtet, so grün. Dann denkst du, okay, nur noch ein Boss. Ja, das schaffe ich, kein Problem. Moment, meine Energie schwindet. Und zack, ich habe ein Schwert im Bauch. Nein, ich bin tot. Und dann sind die Seelen weg.
Ja.
Und dann ist man furchtbar frustriert. Und
dann muss man nochmal anfangen.
Also ja. Und das habe ich ungefähr 4 Stunden lang gemacht. Immer wieder denselben Pfad abgelaufen. Und ja, würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, ich habe wirklich einen ganzen Samstagnachmittag dran gesessen. Und ich dachte, ey, dieses Spiel fickt mich gerade so dermaßen. Das kann nicht sein. Und wie du auch gesagt hast, das lächelt dich aber auch, das lacht dich auch so dreckig aus dabei. So, hihihi, du kommst ja gar nicht weiter.
Und ich frage mich nur, ob das jetzt irgendwie auch teilweise so eine Art Druck ist durch diesen Hype, der um dieses Spiel gemacht wird, das ist so schwer, dass alle sagen, es ist so schwer, auch diese Community oder so, ob man dem Spiel dann nicht dadurch auch viele Sachen durchgehen lässt, wo man sagen würde, bei anderen Spielen, das ist eigentlich eher frustig oder so.
So, Dark Souls, gerade weil es ja auch ein bisschen schwerer ist als Demon's Souls, ist an einigen Stellen halt wirklich schon krass, also wo du dann merkst, dass die Entwickler da auch wirklich, also dich wirklich einfach im Grund und Boden hämmern wollen, das schon ein bisschen sadistische Auswüchse hat. Also ich will jetzt nicht die Formulierung benutzen wie Oscar hier, dass das Spiel über einen lacht, so, weil den Eindruck habe ich nicht, dafür ist es halt einfach zu gut designt. So, die Entwickler haben sich immer schon Gedanken gemacht, aber es ist eben extrem schwer. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, dieser Schwierigkeitsgrad gehört einfach dazu. Also wenn Demon's Souls oder Dark Souls nicht so schwer wären, gut, sie könnten vielleicht jetzt dezent weniger schwer sein, weil zum Beispiel ja auch Demon's Souls einfach ein bisschen leichter ist als Dark Souls. Aber es gehört eben zu diesem Gesamtkonzept. Und man kann das nicht so direkt mit anderen Rollenspielen zum Beispiel vergleichen, weil Dark Souls auch so einzigartig ist. Also es gibt ja auch andere Aspekte, wie jetzt, sagen wir mal, das Geschichtenerzählen. So, du hast ja am Anfang, weißt du nicht viel mehr, außer ein bisschen was von dieser Mythologie. Und dass du da so ein Untoter bist und dieses Finsterzeichen trägst und in diesem Untotenasyl, die Untoten sollen irgendwann am Ende der Welt oder am Ende der Zeit, werden die da und da hingeschickt, so, aber vorher kommst du, weil dir irgendjemand einen Schlüssel zuspielt.
Genau.
Und dann wirst du von so einem Vogel weggetragen, so, und du hast, es ist halt immer, umgibt dieses Spiel so ein Mysterium, so, auch was die Geschichte angeht und das ganze Gameplay, so, weil du das immer weiter für dich entdeckst. Und das eben so eine Tiefe aufbaut, die aber auch ein bisschen in deiner Fantasie abspielen. Also du hast ja auch nicht so eine Entscheidung wie jetzt in Mass Effect, dass du da dann irgendwelche großartigen Dialoge führst oder das alles zu einem ganz anderen Ende führt. Trotzdem hat man ein ganz persönliches Abenteuer, weil man diesen Charakter auch so individuell gestalten kann. Du kannst dich ja immer wieder entwickeln. So, jeder kann da jede Waffe benutzen, wenn er möchte. So, du hast halt andere Startpositionen, aber wenn du dich zwischendurch ändern willst, du spielst es immer auf deine eigene Art und Weise. Also das geht einfach. Und zu dem, was Nils gesagt hat, also mit der Grafik, das ist so eine Sache, also ich habe mir auch einen etwas größeren Schritt im Vergleich zu Demon's Souls vorgestellt, weil Demon's Souls war ja, als es bei uns rauskam, noch auch schon ein bisschen älter, so, Dark Souls kriegen wir jetzt aktuell einfach. Auch da gibt es halt andere Rollenspiele, die jetzt schicker sind, wahrscheinlich von der Konkurrenz, so, gerade weil die Welt nicht sonderlich belebt ist, also es gibt keine anderen Tiere irgendwie, es gibt nur wenige NPCs, bis auf die du halt wirklich brauchst, so Händler oder Leute, die ja nochmal was ganz Wichtiges sagen, aber eigentlich nur ganz wenige. So, der Rest sind halt du und die Gegner. Es ist auch letztendlich vom Schnitt der Welt ja nicht mega glaubwürdig, also man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, man rennt jetzt zum Beispiel auch durch so eine Burg, die wirklich so gebaut worden wäre. Es ist halt komplett seinem Gameplay unterworfen. Gleichzeitig wirkt es aber an vielen Stellen auch wesentlich realistischer, eben weil der Look auch so realistisch ist. Es ist halt natürlich immer noch Fantasy, aber so richtiges Dark Fantasy, sieht nach europäischem Mittelalter aus. in großen Teilen. Und das ist eben auch das, was Dark Souls sehr abhebt, ist wieder auch hier sein Design. So, es ist halt wirklich geil durchdesignt. Du kommst immer wieder an Stellen, die auch einfach nur verdammt episch aussehen und richtig geil, einfach weil die Architektur so cool ist und das alles gerade richtig gut zusammenpasst. Da bei diesem ersten Boss, wir wollen ja mal nicht zu viel verraten, oder bei dem zweiten,
ja,
bist du da halt auf so einem großen Burgwall irgendwie und hast da eine riesige Aussicht auf die Welt da drunter und auch um dich rum, um dieses ganze Burggebiet, und hast da so ein Wolkenbild, wo die Sonnenstrahlen so durchscheinen. Und das ist halt an jeder Stelle ist das echt, genauso wie sein Gameplay, so konsequent designt und sieht einfach geil aus und sehr atmosphärisch, dass man dann da auch mal so über ein paar Clipping-Fehler, meine Güte, da kann man drüber hinwegsehen, die sind auch nicht spielentscheidend oder spielbeeinträchtigend, habe ich zumindest an keiner Stelle mitgekriegt. Die Animationen, da mag es vielleicht kleinere Momente geben, wo die ein bisschen hacken, aber insgesamt sind die Animationen eigentlich richtig gut. So,
ja, also finde ich ja auch. Ich finde die auch top und da wurde jetzt, meinte Nils ja, dass die manchmal ein bisschen hakelig rüberkommen. Okay, das kann sein.
Ja, wenn du an bestimmten Stellen.
Ganz selten, das ist dann aber.
Wenn du eine Treppe hochrennst.
Oder so. Ja, genau, wenn sie dann vielleicht eine Stufe auf einmal zu viel genommen haben, dann fällt das schon auf. Aber im Grunde sind die Animationen einfach wirklich super, vor allem wenn man sie auch bei den Gegnern lesen muss.
Genau.
Du musst ja verstehen, wie dieser Gegner agiert, um ihn am Ende besiegen zu können. Und dadurch, das ist unerlässlich, dann das auch wie ein Gedicht, sag ich mal, so zu lernen. Du musst ganz genau wissen, wenn ich jetzt den Schlag mache, taumelt er so weit zurück, dass ich nochmal zuschlagen kann, dass er Schild runter.
Und das macht das Spiel eben auch so fair, so zusammen mit dieser perfekten Steuerung, bei diesem Kampfsystem.
Ja.
Man kann zum Beispiel auch bei den Bossen, kannst du sofort eigentlich schon in den Animationen lesen, was er als nächstes macht. So, wenn er ausholt, weißt du schon, wohin der Schlag geht und wie weit er geht. Das ist natürlich noch die Frage, ob du in dem Moment ausweichen kannst.
Oder nicht.
Schnell genug noch.
Ja.
Aber du weißt es eben schon. Und deswegen sind die Animationen eigentlich auch richtig gut.
Also ich finde das auch cool.
Und was du auch sagst, ist ja grafisch auch einfach top so. Trotzdem ist nicht jetzt die Referenz darstellt, was so die Effekte und Shader und was weiß ich angeht, ist es vom Design her einfach richtig geil.
Also ich finde auch, dass es gut aussieht, aber nicht überwältigend. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, weil es so, wie es sich optisch präsentiert, einfach seinen Zweck vollständig erfüllt und auch die Atmosphäre aufbaut, die das Spiel braucht, um es zu diesem Kunstwerk einfach zu machen, weil für mich ist dieses Spiel einfach ein Kunstwerk. Also
genau so ist es ja bei der Soundkulisse so. Du hast ja recht selten Sprachausgabe so.
Und es ist ruhig. Es ist so schön ruhig in diesem Spiel. Also wo hat man mal im Spiel, okay, außer jetzt Ico oder Shadow, ja.
Die Lautstärke runter oder den.
Nee, aber dass es vom Spiel einfach grundlegend so gegeben ist, dass man auch dass du auch mal so ruhige Momente hast. So. Also du wirst jetzt nicht so bombardiert mit irgendwelchen Soundeffekten. Klar, wenn so ein Boss kommt. Das
ist nicht so ein typisches Auf-die-Fresse-Spektakel hier mit irgendwelchen Script-Ereignissen oder so. Auch die Kämpfe laufen ja verhältnismäßig langsam ab. So, zumindest ja, gegen Standardgegner.
Ich glaube auch, zugucken ist recht unspektakulär. Erst wenn du selber kämpfst, kriegst du dann diese Adrenalinstöße, die das Ganze dann ausmachen. Ne?
Ja. Also ihr seid beide zufrieden mit dem Spiel.
Ich glaube, wir sind auch ziemlich einig so in der Einschätzung, auch dass es eben ein Kunstwerk ist. Also das unterstütze ich auch voll. Es wird auch in dem Test noch herauskommen. in dem geschriebenen dann.
Ja, die Sache ist, die Frage ist, die ich mich bei euch beantrage, ist, wie sieht bei euch dann das nächste aus? Das sowieso Souls. Was weiß ich dann hier? Warte mal, Demon, Dark, muss doch mit D sein, Dragon Souls.
Damn Souls.
Yeah. Damn Souls. Wenn schon Dark Souls wieder noch knackiger ist als Demon Souls, wie.
Ne, ich weiß gar nicht, ich habe da auch überlegt, tatsächlich. Also ich muss sagen, so Dark Souls ist jetzt für mich nochmal irgendwie, obwohl es sich eigentlich fast genauso spielt und fast genauso anfühlt wie
Demon's Souls. Für den dritten Teil gibt es einfach auch noch so eine kleine Zigarettenstummel in der Packung drin, die man sich selbst beim Spielen in den Arm drücken muss.
Da sind so Leute angestellt, die einen einfach einen so über den Schädel ziehen zwischendurch.
Das würde man gar nicht merken.
Wenn man gestorben ist, dann wird man selber K.O. geschlagen. Und dann steht die Figur da auch noch.
Ja.
So, und du musst halt einfach versuchen, nicht ohnmächtig zu werden, damit du weiterspielen
kannst. Oder einfach nach einem Zufallsprinzip werden deine Spielchen nur gelöscht.
Boah. Das war ja übrigens, das ist gar nicht so abwegig, weil da habe ich ja gelesen, dass wohl auch eine der ersten Ideen dieses Producers von Demon's Souls war, schon bei Demon's Souls beim ersten, bei Tod den Spielstand komplett zu löschen.
Das war wieder von Anfang an. Boah, das ist ja so hart.
Und das finde ich erst nämlich auch so ein Punkt bei Demon's Souls, was es auch wieder zu einem, also auch einfach über das eigene Medium reflektierenden Kunstwerk macht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler hatten auch einfach, die wollten ein Spiel schaffen, das soweit es geht, einfach mit dieser Absurdität des immer wieder Anfangs aufräumt. So, dass man in Spielen halt immer wieder, man hat ein Passwortsystem, man hat 1000 Continues, man kann immer wieder speichern und anfangen. Und das einfach so auf so ein Maß zu reduzieren, dass dieses immer wieder Anfangen eigentlich schon fast wieder ist, wie immer von vorne anfangen. Also wie halt, eben das neu zu erleben, wie gleich beim ersten Mal. Also soweit es eben geht, musst also einen Spielstand löschen, das wäre mir auch zu hart. Ich glaube, das würde ich...
Ich habe ja schon Angst. Ich habe ja schon Schiss bekommen, als ich hier meinen Speicherstand mit in die Redaktion gebracht habe. Ich dachte, ey, wenn du den Stick, wo das drauf ist, verlierst oder irgendwas passiert damit, ey, das wäre mein Untergang gewesen. Also da wäre ich wirklich, wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Also das geht ja gar nichts mehr. Nee. Aber ich finde übrigens auch, das Coole ist bei Dark Souls, ich bin nicht fertig, ja. Das Geile ist einfach, was mich auch einfach
überlegen. Ich
keiner mehr zu. Ja, ich habe auch schon eine feuchte Hose. Das ist ein Podcast, scheiße. Aber das Geile ist einfach, und das ist mir erst ziemlich spät aufgefallen, dass hier im Grunde eigentlich gar keine richtige Geschichte erzählt wird. Also im Grunde gar nicht.
Die Geschichte ist das, was du erlebst.
Genau, aber das reicht völlig aus. Und genauso ist es mit dem Charakter. Im Grunde ist es ein gesichtsloser Typ. Also der hat ja gar nichts zu bieten.
Mit dem normalerweise ist das ja für mich auch ein Kritikpunkt, so, aber da ist es eben nicht so.
Und du bist du selbst. Und weil du so leidest in diesem Spiel, genau, siehst du dich selbst, das bist zu 100% du. Das ist total merkwürdig. Der kann nichts, der kann laufen und schlagen, aber du bist du. Das ist super krass.
Kannst du mehr als du.
Ja.
Laufen. Ist doch schöner, so gerade in der Höhenform. wie gesagt, ich habe ja auch überlegt und Dark Souls ist für mich irgendwie einfach noch ein Ticken besser als Demon's Souls. Man kann es jetzt an krass objektiven Sachen gar nicht so richtig beschreiben. Es ist halt ein bisschen hübscher so. Und diese offene Welt macht es vielleicht noch ein bisschen frischer, weil Demon's Souls durch diese Hub-Struktur da dezent generisch wirkte. Andererseits frage ich mich auch, ob ich unbedingt einen dritten Teil haben müsste. So, weil die sind beide halt so einzigartig. Und ich glaube, ich bräuchte kein Spiel, das nochmal so ist. Das wäre mir irgendwie dann zu billig. Also ich wüsste aber auch nicht, wie man es anders machen soll, weil wegen dieses Spielerlebnis ist so in sich verzahnt und so einzigartig.
Es ist geil, einmal von einer Frau beim Sex verprügelt zu werden, aber jeden Abend.
Da geht er dann rechts verloren.
Was ich aber sagen muss, ich hätte gerne dieses Kampfsystem einfach in viel mehr anderen Spielen, die dann vielleicht auch mal einfacher sind. Ja? So, weil, dieses Kampfsystem ist einfach so geil. Ich hätte vielleicht auch gerne mal so ein richtiges einfach Standard-Mittelalter-Spiel, ohne irgendwie Drachen oder sonst irgendwas, wo man dann in irgendwelche Schlachten zieht und dieses Kampfsystem halt. Ja?
Ich finde es auch so geil.
Das Kampfsystem ja nur da.
Und verdammt, ich hab's wieder vergessen, aber ich wollte gerade was sagen, was total wichtig ist.
Hast du dir auch deinen schlauen Spruch gemerkt, den du vorbereitet hast?
Nee, ich hab keinen schlauen Spruch
mehr. Nee, die Antwort auf Nils Frage, da willst du sagen
was. Nee, hast du noch eine Frage gehabt, Nils?
Es ging halt um die Technik, warum man in dem Titel das so verzeiht, was man bei einem anderen Spiel dann doch
angreifen würde. Man muss ja nicht so viel verzeihen.
Wollte also, gerade sagen, was gibt es da zu verzeihen?
Ist, das ist ja, an sich ist das ja ein schickes Spiel, das macht einen schicken Eindruck. So, ich meine, Deus Ex 3 zuletzt war ja genauso ein Thema. Das war technisch überhaupt nicht auf der Höhe, aber es war
ja, so schlimm war es auch wieder nicht.
Nee, aber das war das, was so im Vorfeld auch alle gesagt haben. Ja. So ist es ja bei Dark Souls auch. Es ist ja jetzt auf keinen Fall irgendwie ein rückschrittliches Spiel. Ja. So, es sieht schon aus wie ein Spiel von der aktuellen Konsolengeneration. Genau. Und auch ein hübsches Spiel.
Und jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte, weil du hast über Nachfolger nachgedacht und ich habe das erste Mal über DLC nachgedacht. Was aber ziemlich sinnlos ist, weil die Entwickler direkt schon auf der Gamescom gesagt haben, es wird kein geben. Und ich habe diesen Gedanken auch schnell wieder verworfen, weil ich sagen muss, das Spiel ist so, wie es ist, perfekt. Das braucht keine Erweiterung und die soll es auch nicht haben.
Das wäre auch total komisch.
Ja, genau.
Wenn du Dark Souls halt geschafft hast, dann hast du es überwunden. So.
Und dann kommt
noch die jetzt hier so
Bonusmission.
Ja, Boss Rush.
Ja. Nee, bitte nicht.
Aber wenn du stirbst, musst du wieder beim ersten was anfangen.
Ja, das ist echt krass. Und, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher. Ich finde es einfach geil, dieses einmalige Erlebnis jetzt zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich das noch mal möchte. Also.
Nee, also wie gesagt, es ist halt einzigartig so für sich.
Gut, dann machen wir eine kleine kurze Pause, tanken Energie auf, schicken Johannes nach Hause und machen dann in wenigen Sekunden mit frischer Energie wieder weiter.
Du zählst die Sekunden bis morgen? Ist ja auch nicht schlecht.
Bis Pause. Und fertig mit der Pipi-Pause, Oskar.
Yeah!
Mann, warst du lange auf Klo. Ich komme mir vor, als ob du den ganzen Tag weg warst.
Ja.
Wir sind wieder da. Johannes ist weg. Natürlich durch die Zauberei unserer Podcast-Technik ist er eigentlich schon seit 24 Stunden weg, denn wir haben eine Tagespause gemacht, weil wir den einen Teil des Podcasts schon Donnerstag aufgenommen haben. Und jetzt haben wir Freitag und jetzt nehmen wir noch sozusagen den Endspurt auf und wir sind nicht mehr geworden. Wir sind zu viert immer noch am Start. Der Jan, der war ja schon in der ersten Hälfte nicht dabei, ist immer noch nicht dabei, weil er sich irgendwie zu Hause die Seele aus dem Leib pustet.
Der Arme.
Oh, ja, naja. Gute Besserung, Jan, falls er zuhört, aber...
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ja. Okay. Gute Besserung von allen, außer Oskar. Wir waren ja sowieso schon mit der Spielrunde fast am Ende, aber natürlich hatten wir noch zwei offen. Einmal den Nils, nicht wahr?
Jo.
Ja, jetzt erzähl uns bloß nichts von NBA, das wissen wir, dass du das nicht kannst und nicht spielen.
Ja doch, ich muss ja trotzdem was zu sagen. Jetzt hast du mir auch schon die Einladung über weggenommen, ja, weil ich wollte eigentlich sagen, dass ja Oskar und Johannes sich ja wunderbar in Dark Souls gequält haben. Ich habe mich auch gequält, aber halt sportlich.
Ja.
Und dafür bin ich ja bekannt. Also
was?
Für
was genau jetzt eigentlich?
Für meine sportlichen Höhenflüge.
Ach so, ja.
Siehe UFC.
Sieht man übrigens gar nicht.
Ja, früher sah es auch besser aus.
Ah ja.
Seit ich hier bin. Ne?
Aber wenn ich mich nicht irre, war NBA 2K12 das Spiel, wo Oskar dich auch geschlagen hatte, oder?
Nee.
Warum hast du danach gefragt?
Er wollte einfach nochmal Salz in die Wunde rein, dass Oskar nicht im Ball ist.
Hattest du gar nicht gewonnen, Oskar?
Nein, ich hab verloren.
Na, das macht nichts. Also.
Das Schöne ist, das nächste Battle steht schon vor der Haustür, denn der Philipp hat ja auch ganz groß die Fresse aufgerissen.
Ist zwei Tage
hier und er erzählt schon mal, dass er alle nass macht in Super Smash Bros. Brawl.
Nein, Miele, ich habe niemals Brawl gesagt.
Für Gamecube?
Ja, ja.
Das ist mein Lieblingstitel.
Das ist schön.
Wird ein tolles Video.
Wird ein bisschen schwer, das zu capturen, aber müssen wir irgendwie hinkriegen. Wie Technik, aber da bin ich gespannt.
Ja.
Obwohl ich dachte immer, das ist Glück, weil bei dem Spiel gewinnt, weil das immer so hektisch ist.
Bei Brawl vielleicht.
Nee, lass uns überraschen.
Aber wir waren ja bei Nils.
Ja, genau, zurück zur NBA.
Ja, erzähl uns mal.
Ja, also ein Video haben wir ja schon gesehen, wo ich halt Oskar ausnahmsweise mal besiegt habe. Das ist eine seiner wenigen Niederlagen. Ja, was kann man zur NBA sagen? Im Grunde genommen ist es eigentlich schon berühmt, dass es eine der besten Basketball-Simulationen ist. Man sollte dazu sagen, dass ich ja schon lange kein Basketball mehr gespielt habe.
Wir sollten so eine Floskelkasse aufmachen, wo immer jeder einen Euro reinschmeißen kann, der seinen Satz beginnt mit Was kann man zu XY sagen?
Oder man kriegt direkt so einen Instant-Schlag.
Ja genau, man stellt ja so eine Keule hier hin. Ja. Ja, NBA, das hat mir jetzt halt nicht leicht gemacht. Ich habe mich ja trotzdem halt wirklich, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe sogar professionelle Unterstützung hinzugezogen von einem NBA-Kenner. Und mir halt auch mal erzählen lassen, dass genau, das in dem neuen Spielmodus enthalten, dazu gleich mehr. Auch eine der Floskeln.
Ne? Ja. Sind wir schon bei zwei Schlägen.
Ja, okay, dann bleibe ich jetzt einfach bei diesem tollen neuen Modus, weil das ist eigentlich das Hauptaugenmerk, was jetzt anders ist. Im Grunde genommen ist immer alles gleich, außer neuen Lizenzen. Und in dem Fall dieser NBA's Greatest Modus, da hat man 15 alte Stars wie Michael Jordan, Larry Bird und viele andere Berühmtheiten, die ich jetzt nicht alle kenne.
Ich kenne nicht mal Larry Bird.
Es gibt ja sogar drei verschiedene Cover, wo unter anderem halt einmal Michael Jordan drauf ist, einmal Larry Bird und noch jemand. Oskar Krause.
Ja, würde mich nicht wundern. Nee, aber, ja, okay.
Ja, und in diesem Modus hat man dann halt wirklich zu jedem Charakter... Sagt man überhaupt noch Charakter? Nee, ne Sportler. Jedenfalls hat jeder Sportler halt sein eigenes Match historisch nachgebildet und ein ganz bedeutendes Spiel halt von damals. Und das Coole daran ist, dass bei sehr alten Spielen dann tatsächlich auch Filter drüber gelegt werden, das habe ich inzwischen doch mal herausgefunden. Da hast du dann zum Beispiel so Schwarz-Weiß-Bildschirme, die Kommentatoren klingen wie aus einem alten Transistorradio, du hast krisseliges Bild. Und auch die Trikots, die sahen dann natürlich ein bisschen anders aus, alles sehr viel enger geschnitten.
Weil Strümpfe, heiter Shit da.
Baumwollhemden. Genau, die nichts verheimlicht haben. Auch sehr cool, das ist mir erst da aufgefallen, weil ich mich ja nicht auskenne mit diesem Sport, dass er sogar früher das Feld ein anderes war. Also auch die Markierung auf dem Boden und auch andere Regeln und alles wurde halt angepasst. Zum Beispiel
der Ball war ein aufgeblasener Schweinedarm.
Ganz so weit wollen wir da nicht gehen. Aber zum Beispiel fehlte die Drei-Punkte-Linie und der Aufbau war halt ein bisschen anders und das wurde alles berücksichtigt. Eine sehr feine Sache. Und wenn man diese im Einzelspielermodus, man kann die erstmal im Einzelspielermodus spielen, nicht wie wir es versucht haben, Oscar im Duell. Ja. Wenn man die dann freigeschaltet hat, dann kann man sie in einen anderen Modi benutzen. Aber es sind halt schwere Herausforderungen, die sind nicht leicht und als Belohnung kriegt man dann diesen Modus und die alten Figuren auch für Saisonfreundschaftsspiele und online etc. Und ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Man kann sich einen Charakter erstellen, den vom Rookie zum wichtigsten Spieler hoch
hocharbeiten.
Ja, genau.
Indem man dann eine riesige Dynastie aufbaut.
Genau, erbaue eine Dynastie, ja. So heißt der Modus. Ja. Nicht so vergleichbar mit Dynasty Warriors, deinem Trauma.
Ja.
Ah, kommt bestimmt bei wieder ein Titel.
Ja, das ist ein feines Spiel auf jeden Fall. Also Simulationsfans wären sehr, sehr glücklich, weil es gibt 1000 Einstellmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Saison startet und man favorisiert jetzt eine Mannschaft wie die LA Lakers, mag aber den Trainer nicht, dann kann man einen anderen Trainer nehmen von einer anderen Mannschaft, weil der andere Spielzüge hat. Da kann man sich richtig reinfuchsen. Also wenn man eine Ahnung von hat, dann wird man da sehr, sehr glücklich werden.
Ja, und man hat ja auch so eine große Auswahl an Basketballspielen zurzeit. Wenn ich mir nicht übrigens von EA gar keins, dann das ist ja irgendwie eingestellt worden, dieses komische, das ist bei denen ja auch nur NBA irgendwas, nur die Zahlen.
Die hat nur die Zahlen dran, ja.
Genau,
ja.
NBA 10, NBA sonst was, aber ich weiß, dass das letzte irgendwie eingestellt worden ist. So gab es so auch welche schon Entwicklerversionen von, aber dann kam das irgendwie nicht raus. Stattdessen halt nur das NBA Jam. Also das ist natürlich immer ganz cool.
Das habe ich früher gespielt. Das war mein letztes Basketballspiel,
ja, zu 16. Boom, chakalaka, laka, boom.
He's on fire.
Aber ich meine, wie gesagt, wenn man halt dieses Jahr sozusagen nur ein Basketballspiel zur Auswahl hat, fällt ja auch die Auswahl sehr leicht. Das ist so wie Oscar auf dem schwulen Ball. Also, egal, wen ich wähle, ich bin immer glücklich.
Das Interessante ist auch, dass es das erste Mal zum Basketballspiel ist, was jetzt vor einer Saison erscheint, wo noch gar nicht klar ist, ob die Saison überhaupt stattfinden wird. So für die Leute, die sich wirklich für Sport interessieren. Ich habe mich jetzt auch wirklich belesen, wie man sieht. Ja.
Ach du Scheiße.
Weil
also ist sie überhaupt nicht, dass du dich belesen
aufgrund
hast.
Aufgrund des NBA Lockdown, ja, das sind die Tarifverhandlungen der NBA-Spieler, steht die aktuelle Saison noch in den Sternen. Das ist jetzt das erste Mal, dass man quasi ein Spiel zu einer Saison hat, wo man noch gar nicht weiß, ob die überhaupt stattfinden wird. Also die wird jetzt gerade weiter nach hinten verschoben, wenn sie überhaupt noch stattfindet, verkürzt. Und das ist jetzt das erste Mal ein Spiel zu einer fiktiven Saison eventuell. Mal gucken.
Das ist ja wie bei diesen ganzen TV-Serien, die immer nicht weitergehen, weil sich die nicht über den Gehalt einig werden.
Ja, das ist genau das Gleiche. Ja. Aber die verdienen ja auch so wenig, die armen NBA-Profis.
Ja, ja.
Lange Alarmhungertrieb.
Ja. Versucht schon wieder einer, die Tür einzubrechen hier.
Ja.
Oh mein Gott, immer dieser Gregor mit seinem Hund. Du bist ja unten das Podcast-Gerät.
Keine Namen mehr.
Gregor Ottinger, wieso?
Noch falsch ausgesprochen.
Ja. Ottolinger.
Ja, jetzt hast du es.
Das ging ja natürlich aus dem Konzept, aber zur NBA ist jetzt auch eigentlich alles gesagt, würde ich sagen.
Hast du denn noch was gespielt, was dir Spaß gemacht hat?
Ja, natürlich. Ich habe jetzt auf dem Kalender gesehen, dass Skyrim immer näher rückt und habe mich jetzt wieder in Mass Effect gestürzt.
Ich wollte schon sagen, da habe
ich
jetzt mal
ich übe Überleitung.
Das hat das eine mit dem anderen zu tun. Ne?
Gar nichts.
Ich habe gesehen, dass bald September ist und deswegen habe ich mir rote Socken angezogen.
Ja, naja, aber so entgeht er wenigstens diesen Phrasenschlägen, die er sonst kassieren würde.
Ja, was kann man sonst noch sagen über Mass Effect?
Ja, spielst du es denn eigentlich mal wieder, Oscar?
Nein.
Immer noch nicht. Du bleibst bei Dark Souls.
Ja. Und Dark Souls werde ich auch. Und das muss ich, dieses Spiel, das muss ich jetzt zu Ende bringen.
Nein.
Ich bin süchtig danach und ich muss es beenden, weil wenn ich es nicht beende, muss ich. Ich muss quasi jede Minute darüber nachdenken, wie ich dieses Spiel weiterspielen werde. Und das kann ich nicht. Und das muss ein Ende haben. Ich muss das Spiel zu Ende bringen und dann kann ich auch Mass Effect.
Hast du denn jetzt ungefähr. Weißt du ungefähr, wo du bist bei Dark Souls? Bist du jetzt bei der Hälfte, beim ersten Drittel, beim zweiten Drittel?
Ich schätze, ich habe die Hälfte.
Ah. Jetzt ködern wir ihn doch nicht wieder an, also fängt er wieder an wie
ein Nein, ich habe.
Ich hatte ja fünf, also in dem Podcast ist es ja vorhin gewesen, von hat er schon so viel
ja, gesagt. Ja, ich habe in der ersten Hälfte so viel gesagt. Ja. Ich weiß auch, wann Schluss ist und.
Kommt mir vor, dass es gestern ist, ja.
Ja. Ja, bei Mass Effect auf jeden Fall bin ich jetzt für mein. Also ich denke mal, dass ich schon relativ weit bin, weil dieser Kader, man stellt sich ja seine Crew zusammen, ist jetzt fast komplett ausgefüllt, es fehlen nur noch zwei Slots.
Ja.
Und das ist natürlich die Frage, ob ich mich dann an Sidequests ransetze oder nicht. Ich bin eigentlich da schon interessiert dran, weil ich jetzt zum ersten Mal diese, wie nennen sie sich die Mission, wo man, Loyalitätsmission,
ja.
Wo man quasi Gefallen von seinen Crewmitgliedern erfüllt. Und wenn das auch jeder Charakter hat, das weiß ich ja nicht.
Hat jeder,
dann zieht sich das ja nochmal, dann ist es ja wie ein extra Spiel schon fast von Umfang her.
Ist zu empfehlen, wenn ja, das ist.
Ach, du hast es auch gespielt?
Ich habe auch Mass Effect
3 gespielt. Ja, ist ja zu empfehlen, wie gesagt, nicht nur wegen dem alternativen Outfit, sondern eben vor allem, weil du dann später beim Ende angewiesen bist auf loyale Mitarbeiter, wenn du das perfekte Ende haben willst.
Dann mache ich das doch, weil ich bin aber sehr zielstrebig bei Mass Effect, das möglichst gute Ende zu erreichen.
Ja, dann musst du es eben machen.
Jedenfalls bin ich gerade auf Ilium und habe dort extrem viel gemacht. Also ich glaube, den Planeten habe ich jetzt sogar abgehakt. Da kann man jetzt auch was sagen, glaube ich, inzwischen ohne zu spoilern, nur ist ja so in der Mitte der Handlung.
Du kennst unsere User, pass auf,
was du sagst. Ding, genau, also für die Leute, die sehr empfindlich sind und Mass Effect noch vor sich haben wollen, jetzt einfach mal 5 Minuten wegklicken, überspulen.
Das dauert 5 Minuten.
Ja. Nein, von mir aus auch 2 Minuten, wir wollen auf Nummer sicher gehen, nicht, dass die dann, man kennt die Kommentare.
Angst, dass sie voll aufzuhören.
Ja, was mir halt zum Beispiel jetzt extrem gut gefallen hat auf Ilium war halt diese völlig überraschende Verfolgungsjagd in diesem Gleiter. Ich musste sofort an Star Wars und Coruscant denken. Ja,
das war bei DLC, oder? Wenn ich mich nicht irre.
Auf der PlayStation-Version ist alles integriert. Ich weiß nicht, was DLC ist und was nicht. Für mich ist alles perfekt. Das ist alles mit drin im Spiel.
Das gehört alles zu dem Shadowbroker.
War das halt, fand ich so abgefahren, diese ganze Mission und auch wie es dann halt endet mit dem Shadowbroker, das Finale da von dieser Mission. Ich saß da wirklich so 3-4 Stunden an diesem Samstagnachmittag und hatte Gänsehaut, weil ich so überrascht war von dieser Flugsequenz, von der Grafik. Und habe überlegt, Mensch, also wenn Skyrim jetzt kommt, also ich freue mich immer noch wie ein Schnitzel drauf, aber Mass Effect setzt
die Flugsequenzen.
Nee, aber Mass Effect hat jetzt so in einigen Momenten bei mir die Latte schon wieder so extrem.
Ja, bei dir die Latte hast du gesagt. Entschuldigung, ja. Da kann man ja auch nichts falsch machen, ja.
Ja, die hohe Latte.
Aber halt deine Latte schön da bei dir, bitte.
Ja, keine Angst, ich bleib hier.
Egal wie hoch die gesetzt
ist. Dann keine Zeit.
Ja, das Podcast-Gerät wackelt schon. Ja, es hat auf jeden Ekel. Fall hat den Maßstab ganz weit nach oben gesetzt. So. Und ich mich frage, ob Skyrim das echt noch alles toppen kann, weil ich bin jetzt so in diesem Mass Effect-Universum drin und ich will jetzt in jeder freien Minute Mass Effect spielen und freue mich jetzt schon wieder fast nur noch auf den dritten Teil. Ich verliere so Skyrim gerade aus den Augen und will eigentlich dann Mass Effect durchspielen und Mass Effect 3 haben. Das ist so ein perfektes Rollenspiel für mich. Hammer.
Aber das ist auch interessant, weil... ich habe jetzt auch durch Dark Souls Skyrim so ein bisschen aus den Augen verloren irgendwie. Also klar, ich habe immer noch Bock drauf, ich freue mich.
Ich auch, ja.
Und interessiert mich auch, was dabei rauskommt. Aber da muss jetzt echt der Hype, das muss dem Hype gerecht werden, damit es auch wirklich noch den Effekt hat und dann nicht irgendwie dann abflaut vorzeitig.
Wird eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja, aber schauen wir mal. Ja. Weil der Hype einfach schon viel zu groß ist. Ne?
Na, dann habe ich auch noch eine Runde Renegade Ops gespielt. Mit dem Jan zusammen im Koop und habe da festgestellt, dass es im Koop keinen einzigen Erfolg gibt. Echt tolle Sache. Also ich habe mit dem 3 Missionen gespielt und wundere mich so die ganze Zeit, warum ploppt eigentlich nicht mal was auf?
Ach, bist du so Gamescore geil, ja?
Nee, war ich mal, aber ich finde es ganz gut, wenn was ist. So. Ich arbeite jetzt nicht zielstrebig darauf hin. Wie gesagt, diese Raumgeschichte in GTA 4 hat mich geprägt. Und habe dann halt auch mal alleine gespielt, Renegade Ops, also jetzt auch mal verglichen, alleine für die Erfolge und zu zweit halt fürs Erlebnis. Okay. Ist ein sehr cooles Twin-Stick-Erlebnis, weil ich stehe auf diese Shooter und da kann ich Jan in dem Test vollkommen zustimmen. Es ist sehr, sehr gelungen in allen Punkten, weil ich habe auch frühe Titel gespielt wie Assault Heroes und die sehen jetzt rückblickend natürlich grafisch ziemlich schwach aus und Renegade Ops hat eine echt fette Optik, kann man nicht anders sagen. Es ist so detailliert. Man merkt, dass es von den Just Cause-Machern ist. Es könnte jetzt in einer anderen Perspektive auch nur das Just Cause fast sein. Es ist spektakulär, wenn du zum Beispiel immer auf Bergen lang fährst und du siehst unten das Meer und die Küste, dann hast du eine Tiefenunschärfe. Bei Explosionen fliegen dann die Vögel durch die Sträucher und es ist so viel los auf dem Bildschirm für einen Download-Titel. Wirklich Wahnsinn. Hat mich sehr begeistert.
Cool.
Auch gerade dieses Auflevel-System, was Jan auch schon berichtet hatte mit den Perks, dass du halt ständig einen Stufenaufstieg hast. Und wie bei GIS im Multiplayer, ständig ploppt was auf, 4 Punkte gesammelt und hier eine Erfahrung und am Level kannst du wieder die neue Waffen kaufen und aufrüsten, das fetzt schon. Das ist ein besserer Download-Titel.
Sehr gut. Apropos Fetzen. Philipp ist ja auch neu am Start, diese Woche sozusagen seinen Einstand gefeiert. Kannst du ja irgendwie nochmal so kurz Hallo in die Runde sagen, damit meine ich die Zuhörer, nicht uns.
Das hatte ich schon.
Ja, das ist mir klar, aber vielleicht mal kurz, dass du dich vorstellst vielleicht, wie alt du bist, warum du hier bist, was du vorher gemacht hast,
ja, okay.
Vorstrafenregister, so eine Sache.
Ja, das wüsste ich.
Das Gesicht kenne ich.
Scheiße. Nee, klar, also mein Name ist Philipp, Opfer und...
Opfer, also nicht Opfer. Wir haben es auch ganz oft falsch verstanden.
Ja, das ist dieser... Grundschulwitz, der jetzt dann wieder hochkommt, bestimmt. Ne?
Den hast du noch nie gehört, ne?
Nee, hab ich noch nie gehört. Jetzt
Meint ihr uns?
Überrascht mich jetzt total. Na egal.
Ich weiß also, nicht.
Ja,
ist Opfer.
Alex, kann ich bitte?
Bitte.
Ja, danke.
Die hören nicht immer also, zu, du kannst auch einfach erzählen.
Ja, genau. Das ist
völlig. Ach so, das ist ja voll unfreundlich.
Ja.
Das wissen halt die Hörer nicht.
Ja. Doch.
Die wissen nicht, dass Alex sich gerade im Mund holt.
Nun ja. Ja, also nochmal auf den Form. Bin halt für. Wie ist auch so?
Nee, das runterholen. Also. Ich lasse mir ganz Zeit.
Ein Genießer.
In meinem Alter ist das nicht mehr so wie bei Oscar so rein, raus, runter. Da, also.
Oscar, muss ja schnell gehen. Ich meine, meistens muss ich auch mehrere Frauen bedienen, da habe ich nicht mehr Zeit.
Das ist voll geil, wie dich das aufs Konzept bringt. So war es mir damals auch beim ersten Podcast.
Ich bin damals ein bisschen geschockt über die Gespräche.
Aber. In meinem ersten Podcast hat es auch über eine Stunde gedauert, bis ich mich vorgestellt habe, weil ich nicht unterbrochen wurde. Also mach einfach.
Okay, dann mache ich mal einfach. Nee, jetzt ist mein neuer Freund.
Da weht dir nichts drauf ein.
Das ist die Tür. Okay.
Ja, komm, jetzt erzähl doch
mal. Also, okay, ja, nach vorne. Also, ich bin Philipp Offer und 20 Jahre alt. Und ich habe jetzt vor kurzem das Abi beendet. Gut, vor kurzem, ein paar Monate schon her, aber sagen wir mal vor kurzem. Und ja, mein Gott, spielen hat eigentlich so angefangen mit 6, mit einem guten alten Gameboy. Und dann mit 12 war es für mich sicher, dass ich gerne in diesem Beruf arbeiten möchte. Und
ja, Beruf kann man das noch nennen. Also,
was?
Ja, ja. Ja, Beschäftigung.
Ja, das ist, bei dir war, das bei ist dir ja das Tolle. Das ist Beschäftigung, Beruf,
also Hobby. Zum Game Boy war bei dir die erste Hardware.
Ja, die erste Hardware mit Kirby's Island, Kirby's Dreamland.
Nee, Kirby's Dreamland, ja.
Kirby's Dreamland hat mir dann irgendeinen Arsch gestohlen.
Das war cool. Ja, das war echt mit dem cool. Titel habe ich auch eine Geschichte. Ich bin damals krank gewesen und musste zu Hause bleiben. Und hatte von einem Kumpel den Gameboy und Kirby's Dream Land. Ich habe den ganzen Tag gespielt, meine Eltern haben das nicht gecheckt. Und das war ein richtig geiler Tag.
Hast du dann auch erst in der Schule mal alle zu mir gesagt haben, ey, der Oscar, der saugt wie Kirby.
Dicke Backen.
Ja, genau. Das habe ich erst nach diesem Tag verstanden.
Okay. Naja, und nachdem ich mich eine Weile umgesehen habe, wo ich dann unterkommen könnte, bin ich dann bei Area Games schließlich genannt.
Ja, Area Games, wenn man cool ist. Aber auf der anderen Seite war das eine sehr kurze Zusammenfassung. Ich war 6 Jahre alt, hatte im Gameboy und dann wurde ich bei Area Games.
Was hast du denn so in letzter Zeit gespielt? So, was sind deine Lieblingsspiele?
Lieblingsspiele sind Shooter, Rollenspiele, Action-Adventure und ich habe ein Herz für japanische Rollenspiele auch.
Aber auch kein Sport?
Nee.
Also Area Games bleibt weiterhin ohne Sport?
Ja. Aber mit Rennspielen?
Ab und zu. Wenn Arcade-Rennspiele sind, okay. Simulation, naja, geht so. Nee, aber was ich vor kurzem gezockt habe, auch Rage, also dazu werde ich jetzt nicht so viel sagen, mal ein bisschen ein paar Sachen, die mir gleich aufgefallen sind. Und zwar, ich war erstmal sehr überrascht, dass es wirklich sehr, sehr linear ist. Ich habe nicht mich so viel mehr informiert, weil es einfach so viele andere Sachen gibt, die gerade kommen. Und als ich dann gespielt habe, dachte ich mir, ja gut, fährst du mal nach oben, ja, schon ist mein Wagen explodiert, ne, dann darfst du erst später hin. Mhm. Also das war quasi dann die Einführung, du gehst gefälligst diese Linie und nirgendwo anders hin. Das andere, was mich gestört hat sofort, ist, dass es auf der europäischen Version eine englische Sprachausgabe gibt. Und als Fan von englischen Sprachausgaben und so weiter, hat mich das schon ziemlich gestört. Also ich nur die Möglichkeit hatte zwischen deutscher oder französischer. Und, ja.
Und wie ist so die französische Spur?
Ja,
sie ist super. Spur.
Und es ist einfach nur, warum? Ich meine, ich installiere schon fast 8 GB. Die 200 MB hätten mich dann auch nicht gestört. Also ja, ich spiele auf der PlayStation 3 Version. Und dort stört mich vor allen Dingen, also das Spiel sieht wirklich gut aus. Wirklich sehr gut, gerade für Konsole. Aber dieses Nachladen der Texturen, ich habe das noch nicht so viel auf der Xbox gesehen, so auf der 360, wie stark es dort war. Aber dieses ständige Nachladen von Texturen, wenn ich mich nur mal ein bisschen umsehen möchte, das zieht einen schon ziemlich raus aus dieser Atmosphäre. In sich ist das Spiel immer noch ein ziemlich vernünftiger Shooter. Also es ist jetzt auf jeden Fall kein Rollenspiel. Es ist ein linearer Shooter, nicht ja, mit Tunnelblick.
Eigentlich. Erinnert halt eher an so ein Endzeit Doom 3 ohne Monster. Jedenfalls ohne so ganz krasse Monster.
Nein, doch nicht. Mal gucken, ne?
Was ja, ja, kommt. Ja, ja, ich weiß,
ich
aber.
Ich habe schon gehört, was mit irgendwelchen
Riesen. Und es gibt auch riesige Endgegner, aber so diese klassischen Doom-Monster gibt es natürlich nicht so sehr. Weil da ist ja auch nicht, dass man gegen Monster aus der Hölle kämpft. Und was hast du noch so? Du hast Parasite Eve gespielt?
Ja, Parasite Eve 2. eins vor kurzem durchgab auf dem PlayStation Network Store. Mhm. Finde ich mal ganz praktisch für PlayStation 1 Spiele oder so, die kriegt man dann meistens ganz günstig. Und Parasite Eve 2 war halt dabei. Für die, die jetzt vielleicht nur die PSP-Version kennen, die jetzt 10 bis 11 Jahre oder so nach dem zweiten Teil erschienen ist, Parasite Eve 2 ist so ein Survival-Horrorspiel, ähnlich wie die ersten Resident Evil-Teile und steuert sich auch so und deswegen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert und naja, es, gerade beides diese...
War der auch von Capcom oder war das von Konami?
Das war von Square.
Ah.
Aber nicht Square Enix. Square Enix war es dann Third Birthday, also dieser inoffizielle, also der geistliche Nachfolge, sagt man ja, hat man auch gemerkt, weil was die mit dem Charakter gemacht haben, ist wirklich eine Frechheit. Das war so ein bisschen wie Metroid Other M, kann man es mit vergleichen, dass einfach diese Frau dann nicht mehr wirklich so selbstständig und wunderbar drauf war, sondern einfach, ja, was muss ich jetzt? Oh, ich weiß ja nicht so.
Oh, ich bin doch so ein Mann in der Nähe, der mir helfen kann. Oh,
ich bin so schwach, obwohl ich schon 1000 böse Monster besiegt habe.
Und was für Konsolen hast du zu Hause?
Konsolen, PS3,
Game, will ich auch mal ein Vorspiel machen.
PS3, GameCube, N64, den Gameboy immer noch.
Samus.
In der Schatulle, damit er nicht zu sehr verranzt.
Samus Maximus.
Und was war es noch? Ich hatte meine Wii, aber die habe ich dann verbannt, als ich so enttäuscht von Super Smash Bros. Brawl war. Das war der Grund, weswegen ich mir die Wii gekauft habe, aber ne, überhaupt nicht.
Also hauptsächlich PlayStation.
Ja, hauptsächlich PlayStation. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Xbox oder so, aber eins der Gründe, warum ich mir keine Xbox geholt habe, ist das Abonnement für Multiplayer. Weil ich spiele Multiplayer gerade auf Konsole gerne mal ab und zu, aber ich mag es nicht, diesen Zwang zu haben. Ich muss jetzt diese Goldmitgliedschaft haben und ich muss die auch ordentlich ausnutzen. Den Scheiß hatte ich schon bei World of Warcraft, als ich es mal eine Weile gespielt habe, aber ja, das wäre mir zu stressig auf Dauer. Also hauptsächlich PlayStation und PC auch. Also eine der wenigen hier bei Area Games scheint. Ist noch irgendwann der PC bei euch? Also
Ja. Da ist, PC will ich auch, wenn es mal was gibt, aber es gibt ja kaum noch was auf dem PC. Und wenn ich die Wahl habe zwischen beiden Systemen, dann nehme ich lieber die Konsole, weil es mir einfach nach irgendwie 8 Stunden im Büro am PC irgendwie, finde ich, dann hat die Couch doch mehr Anziehungskraft als ey geil, lass mal vom einen Schreibtisch zum nächsten gehen.
Ja, absolut. Also ich bin auch lieber so auf der Couch sitzen. Ich bin höchstens so pro PC, wenn es um Solitär geht.
Naja, oder wenn es wie Anno 2017
das machst du den ganzen Tag hier.
Ja, genau.
Nee, aber... Man hat ja einen größeren Platz und einen besseren Sound irgendwie. Und vor allem, wenn es
auch so Plug and Play ist viel einfacher. Ja. Keine Kompatibilitätsprobleme.
Wenn alle Spiele so geil aussehen würden wie Rage, dann hätte ich da noch weniger Probleme.
Genau, ja.
Nee, gut. Soviel also zu dem, was wir so gespielt haben. Ich glaube, der Part wird in den nächsten Podcast immer größer werden.
Mhm.
Weil einfach so viel scheiße Titel rauskommen. Scheiß viel Titel.
Tja, wobei, scheiß wenig Geld.
Wobei, nächste Woche wird es immer interessant. Ich glaube, da ist der Oscar. Du bist in Hamburg.
Jawohl.
Du guckst dir Skyrim an. Das ist spannend. Und die Woche darauf ist nochmal Nintendo hier in Berlin. Und da können wir auch nochmal Zelda
Sword und sowas angucken. Also ich habe ja so, das muss ich auch, das wollte ich im ersten Teil schon mal sagen. Ich habe jetzt, klar, also mein Rollenspiel-Dos ist jetzt durch Dark Souls schon so ein bisschen... ich sag mal,
gestillt.
Ja, gestillt.
Ja.
Ich wollte es jetzt ein bisschen...
Bei gedost, weißt du?
Ja, ja.
Das Gegenstück bei Durst.
Aber befriedigt kann man, finde ich, auch sehr passend.
Ja.
Egal, ich wollte aber sagen, dass ich auf Zelda extrem Bock habe.
Ja.
Ich weiß noch, als es angekündigt wurde, ging es mir so, ach ja, wieder Zelda. Schild sammeln, Schwert, Bogen und so weiter und so fort.
Bomben.
Und ich war relativ gelangweilt. Schon und dachte, ja, das wird wahrscheinlich das erste Zelda-Spiel, auf das ich nicht so sehr Lust habe. Jetzt aber, wo sich langsam so der Release nähert, merke ich, dass ich aber immer mehr Bock bekomme, weil Zelda ist einfach Zelda, so, das ist so unanfechtbar, das funktioniert immer wieder und ich habe auch kein Problem irgendwie nochmal ein Schild und ein Schwert zu sammeln. Einfach die Grafik finde ich super,
ja.
Das klingt einfach fantastisch und einfach, das ist so ein Feel-Good-Spiel. Man spielt es, man lebt da drin und fühlt sich gut dabei, hat keinen Druck, keine Hektik und geht auch mit einem guten Gefühl am Ende raus. So. Und ich liebe Zelda über alles. Und deswegen ist, wie gesagt, Ocarina of Time war ja schon für mich das eines der besten Spiele sowieso. Und bei Skyward Sword, da freue ich mich richtig.
Was natürlich dadurch, dass jetzt so eine Spieleflut das ein bisschen nachlässt, ist, finde ich, so ein bisschen so die Newsfront, weil jetzt natürlich irgendwie die meisten Leute so newstechnisch nicht mehr so viel rausbringen, die Publisher, kaum noch was zeigen, weil sie halt auch damit beschäftigt sind, die Titel alle rauszubringen. Aber ein paar News gab es natürlich die Woche. Die größte News der Woche war natürlich eine News, die nichts mit Spielen zu tun hatte.
Ja.
Nämlich, dass Steve Jobs gestorben ist. Und das war natürlich für Leute wie unser eins, die auch gerne mit Apple-Produkten arbeiten, schon ziemlich niederschmetternd. Ich meine, auf der einen Seite, es war ja absehbar. Er war ja gesundheitlich nur schon sehr stark angeschlagen und hatte sich ja irgendwie vor einem Monat schon verabschiedet und aus dem aktiven Geschäft und gesagt, auch die beratende Funktion bei Apple kann er nur so lange einnehmen, wie es gesundheitlich geht. Und jetzt geht es halt nicht mehr. Und nun, 4 Wochen später, ja, ist es dann halt soweit. Also das Spannende wird ja nur sein, also man kann ja zur Firma Apple stehen, wie man will. Es gibt Leute, die mögen sie, es gibt Leute, die lieben sie und dann gibt es genauso viele Leute, die hassen die Firma. Vermutlich die meisten bei Microsoft oder so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass halt Steve Jobs schon jemand war, der sozusagen den Alltag und vieles einfach extrem geprägt hat, weil das große Kunststück von Apple waren ja gewisse Produkte eben einfach so gut und so einfach und so benutzerfreundlich zu machen, gerade in den letzten 5 Jahren, weil da ging es ja erst los mit iPhone und iPod, dass meistens er es geschafft hat, Produkte, die es vorher schon gab, oder Technik, die es vorher schon gab, immer so visionär umzusetzen, dass sie plötzlich so intuitiv, so einfach, so wirklich immer ästhetisch sehr, sehr ansprechend umzusetzen, dass sie dann den Durchbruch hatten. Also ich meine, MP3-Spieler gab es auch schon vor dem iPod, waren aber eher eine Nische. Dann kam der iPod, dann hatte irgendwie fast jeder einen MP3-Spieler. Smartphones gab es auch schon vor dem iPhone, aber erst mit dem iPhone hat auch Mutti und Omi und sonst wer oder die Frau verstanden, also jetzt so die jeweilige Ehefrau verstanden, dass sowas auch cool sein kann. Mit dem iPad genauso. Also das sind halt so Sachen, die wirklich es geschafft haben, so aus Technik so einen unauffälligen kleinen Helfer zu machen oder so, den viele Leute nicht mehr wissen wollen. Und ich bin gespannt eben, wie stark dann der Einfluss von einer einzelnen Person wie Steve Jobs eben war. Was jetzt mit einer Firma wie Apple passiert in den nächsten 5-6 Jahren, wenn vielleicht so ein treibender Innovationsmotor nicht mehr da ist. Ob dann eben so eine, also viele haben ja schon gesagt, das passt ja jetzt eben wie, das in derselben Woche war ja auch die Ankündigung des neuen iPhones und dann sind nur alle mit langen Gesichtern rausgegangen, weil sie gesagt haben, wir wollten ein iPhone 5 haben und wir wollten irgendwas Neues haben, was bekommen wir? Wir bekommen ein iPhone 4S und das sieht genauso aus wie das alte, ist halt nur drin technisch aufgebaut, aber irgendwie ist es nicht der große Wurf. Und dann ist da noch diese Siri dabei, so ein Spracherkennungssystem, was in den Videotrailern total beeindruckend aussieht. Hey du, sag mir noch mal schnell, wo in der Nähe ein gutes Restaurant ist. Das nächste gute Restaurant, weißt du, das ist halt so.
Das nächste Restaurant.
Ja. Naja, so ganz so scheiße spricht die gar nicht, aber das ist halt, ich glaube, gerade im Deutschen funktioniert das sowieso nicht ganz so, weil dieses Siri, diese Spracherkennung, dieser Computer, der auch erstmal nur in dem iPhone 4S drin ist, weil das alte iPhone 4 nicht die nötige Hardware-Power dafür hat, angeblich. Diese Spracherkennung Siri arbeitet ja zusammen mit dieser ominösen, geheimnisvollen Super-Suchmaschine Wolfram Alpha, die halt eben auch so auf komplexe Fragestellungen und so reagiert. Mhm. Also indem man immer so was fragen kann, so nach dem Motto, ja.
Wird mein Leben irgendwann besser?
Ja, genau.
Wenn die würde dann Nein rauskommen? Ja.
Die würde das Gerät anfangen zu explodieren. Also einfach Selbstmord machen.
Ja.
Das ist zu traurig.
Weil es einfach mein Besitz ist. Ja.
Ich will nicht mehr. Also schauen wir mal. Ich meine, auch gerade für uns als Spieler und so ist natürlich überhaupt die, vor 10 Jahren oder so waren für Spieler Apple noch überhaupt gar kein Thema. Mhm. Und jetzt natürlich durch die ganzen iOS-Geschichten und Spielen auf Apple-Plattformen wie iPhone und iPad sehr stark ins Zentrum gerückt und man sieht es ja auch immer mehr. Also wenn man vor 5 oder 6 Jahren auf einer Spielemesse war oder so, dann rannten da vielleicht 2 Leute mit einem MacBook rum. Und das waren so die großen Außenseiter. Und jetzt irgendwie rennen 2 mit einem Windows-PC rum und sind die großen Außenseiter, die noch so einen Dell-Laptop irgendwie haben. Unser geheimer Stargast, das ominöse Area Games Telefon, ist auch wieder mit am Start.
Das möchte nicht auf seinen Auftritt verzichten. Also das hat auch eine gewisse Eitelkeit, die in jedem Podcast lässt sich raushängen.
Das Telefon ist ein Raubtier. Es sitzt hier den ganzen Tag meistens still vor sich hin und guckt unschuldig durch die Gegend, wie so eine Spinne.
Ja.
Sitzt in der Ecke, wartet. Aber wenn wir dann den Podcast aufnehmen, dann ist Aktion angesagt. Dann da springt es raus.
Genau.
Widerlich. Ja, genau, soviel zu Steve Jobs. Die Firma Apple wird ja noch weiterhin da sein. Aber man kriegt keine gute Überleitung von Steve Jobs, weil es sterben zu wenig Leute in der Spielebranche, dass man sagen könnte, ach, auch von uns gegangen ist Peter Molyneux.
Ich meine, man wünscht das ja auch keinen.
Nee, so ist es ja nur. Außer dir. Aber ein nicht trauriges Thema ist Battlefield 3, kann man sagen.
Ja, für manche.
Nach der Beta. Das Erstaunliche ist, es gibt zwei witzige Sachen. Wir hatten das im letzten Podcast schon angesprochen. Battlefield eben, die Beta, die nicht ganz so glücklich gelaufen ist, gerade auf Konsole und viele enttäuschte Spieler hinterlassen hat. Nun sagt DICE erstmal so, naja gut, das ist jetzt ja alles hier, das war jetzt auch wie die Leute. Erstmal ist es immer gut, wenn man wie als Spielehersteller wie DICE anfängt, erstmal die Nutzer zu beschimpfen. Diese Idioten wissen nicht, was eine Beta ist. Das ist eine Erstaunsage, ja. Naja, ich meine, diese Idioten da draußen, die die Beta spielen und enttäuscht sind, die wissen aber vielleicht schon, was eine Beta ist. Und vielleicht spielen sie eben auch sowas wie die Uncharted 3 Multiplayer Beta oder die Diablo 3 Beta und sind einfach von der Beta in einen anderen Grad von Fertigstellung gewohnt. Also mit Beta ist nicht mehr gemeint, dass irgendwie da, dass man Clipping-Fehler hat, dass man plötzlich in der Erde versinkt, dass man irgendwie krass komplexe, große Grafikfehler hat. Sondern das ist, glaube ich, was die Leute aus einer Beta nicht mehr unbedingt erwarten. Und deshalb sollte man da vielleicht nicht erstaunt sein. Auf alle Fälle, nachdem sie jetzt erstmal fertig sind mit der Beta-Nutzer-Beschimpfung, haben sie noch gleich nachgeschoben, dass übrigens zum Start von Battlefield 3 ein Day-One-Patch kommt. Immer ein gutes Zeichen. Was auch schon bedeutet, dass sie wohl davon ausgehen, dass es eine Menge von Fehlern gibt, die in der Verkaufsfassung schon noch drin sein werden.
Ja, es ist ja, wie gesagt, so ein Day-One-Patch, kann man sagen, was man möchte, aber es ist ja eine gewisse Form von Zugeständnis.
Ja.
Also sie sehen ja ein, dass da irgendwas nicht ganz stimmen kann.
Ja, vor allem ist in der One-Page ein Zugeständnis, dass irgendwie was, dass der Zeitplan anscheinend nicht hingehauen hat. Dass sie irgendwie nicht genug Zeit hatten zum Bugfixing oder das ist halt so, ich meine, man ist es gewohnt von so Spielen, die so wie von Techland sind, ja, also was wie Dead Island, dass das ein Day-One-Patch hat, okay, verwundert keinen, ja, dass man ja froh, dass das Spiel überhaupt startet, aber oder Call of Duty, ja. aber halt von so einem Entwickler wie DICE, im Fall von Battlefield, ist das schon ein bisschen peinlich, zumal man, also ich glaube, man hat nie gehört, dass Call of Duty irgendwelche Day-One-Patches brauchte, also.
Aber auch keine Beta.
Ja.
Aber ist auch verständlich, oder? Ich meine, wenn eine Woche später Call of Duty rauskommt, ist natürlich schon was Besonderes. Ich meine, ja, für DICE selbst, dass sie das jetzt raushauen wollen und
ja,
schon diesen Vorsprung haben möchten.
Ja, na klar.
Und das halt mit einem Day-One-Patch ausgleichen.
Ja.
Klar, nee, ein bisschen schlechte Publicity im Kauf am Ende, wenn die Zahlen stimmen.
Das ist wohl wahr, aber der Grund, warum Battlefield jetzt auf den Markt muss, ist natürlich schon mal, um vor Call of Duty zu erscheinen. Denn danach wäre es irgendwie völlig sinnlos. Aber
oder ein halbes Jahr danach.
Trotzdem, ja.
Wenn die Leute gar keinen Bock mehr auf Call of Duty haben und dann ist Battlefield auch fertig und schick.
Aber bisher war es ja eigentlich nicht so der Fall. Die Leute haben ja eigentlich immer ein ganzes Jahr lang Call of Duty, bis dann das nächste Call of Duty kommt. Also auch so Black Ops oder so wurde ja irre.
Ja, es ist ja so oder so ein harter Konkurrent, klar. Mhm.
Ja, also ich finde es ein bisschen komisch, dass es jetzt so ein bisschen so backfeiert. Also als wir auf der Gamescom waren oder so, waren auch als wir die User getroffen haben, es war immer der einhellige Tenor, dass Battlefield 3 für viele das interessantere Spiel ist. Und alle sich schon so insgeheim, viele sich so gewünscht haben, dass endlich mal ein Spiel ist, was irgendwie Call of Duty zeigt, wo der Hammer hängt. Auf der anderen Seite gab es dann diese ganzen Pressemitteilungen von EA, die halt immer offensiv gegen Call of Duty auch gegangen sind. Also irgendwie The Real Call oder ähnliche Sachen, war halt immer Anspielung an Call of Duty und es war halt immer nach dem Motto so, wir zeigen jetzt mal Call of Duty wirklich, wo der Hammer hängt.
Ja, die Klappe und war ein bisschen zu groß.
Ja, also ich glaube auch, dass die bei DICE selber gar nicht so froh waren. Das Spiel sieht ja auch eher so aus wie so ein Bad Company Nachfolger, so ein bisschen. Also ich glaube, und Bad Company hat damals auch nie so die Klappe aufgerissen. Die waren immer, wir machen so unser Spiel, das ist ein geiler Multiplayer-Shooter, hat auch einen Singleplayer-Teil. Aber sind wir
mal. Ist nicht so geil.
Nee, ja, genau. Ich weiß nicht, also ich habe nur Bad Company 1 gespielt.
Bei Bad
Company
2
soll ja besser gewesen sein.
Nee, das ist genau das Gegenteil, was ich gehört habe. Ja, weil das Bad, dass man in Bad Company 1 soll wohl eine ganz coole Charaktere haben und auch in dem Film Four Kings, ich bin nicht gesehen, aber irgendwie immer genannt. Und im zweiten Teil ist eben gar nicht mehr so. Da hast du wieder dein typisches Militärzeug. Also klar, die Charaktere sind noch vorhanden und ab und zu hast du den Charme vom Bad Company 1, aber hauptsächlich war es halt dieses generische Zeug und alle dachten sich, ja, egal, Multiplayer ist toll.
Ach so. Nee, ich habe nur den ersten gespielt und da fand ich den Singleplayer jetzt auch nicht so toll, weil ich dachte halt, das war immer so eine Art Multiplayer-Map, die ich so alleine spiele mit gegen die KI. Und da mag ich dann beim Singleplayer lieber so eine Schlauchlevel, die dann irgendwie so geil inszeniert sind, als eine leere große Map, wo ich durch die Gegend fahre und mir so kleinere Scharmützel leiste, ohne das Gefühl zu haben, dass da so gerade was richtig Geiles gescriptet ist, passiert oder hinter mir ein Hochhaus in die Luft fliegt oder sowas. Was ich so bei Call of Duty alle 10 Sekunden habe. Ja, also
kurz, wie gesagt, was zu Battlefield 3 und zwar zu der Beta, der hat jetzt so echt schlechte, na gut, nicht so viel, aber ist es schon da, ne?
Ja,
Leute sind nicht so zufrieden. Konsole, ja. Und könnte wirklich, dass es etwas damit zu tun hat, aber der Sprung von Alpha auf Beta, also Alpha war ja das, was immer gespielt hast auf den Präsentationen, also Gamescom, bla, das soll wohl relativ stabil gewesen sein. Und Beta halt wieder super Absturz und alle dachten sich, was ist los? Also das habe ich zumindest noch gehört, dass es wohl schlechter sein soll als die Alpha selbst. Man fragt sich, was ist denn passiert in diesen Monaten?
Ja, ich weiß nur, dass es in letzter Zeit ja immer öfters Betas gibt. Also es gibt jetzt also ich bin jemand, der zum Beispiel überhaupt gar nicht auf Beta stehst, weil ich sage immer, die sollen ihre Qualitätssicherung selber machen. Dann muss ich nicht als Kunde noch mithelfen. Und ich will dann
das gerne gut spielen. Aber ich meine, du kannst ja jetzt ungefähr einschätzen mit der Serverbelastung. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Dass du sehen musst, wie viele Leute.
Ich finde es ja auch immer toll, dass Leute die Beta nutzen. Weißt du, dass Leute das für mich machen. Aber also ich selber warte dann immer, bis das Spiel fertig ist. Ja,
dann meckere doch nicht über die Beta.
Ich meckere nicht. Ich sage nur, ich bin selber niemand, der sich für Betas interessiert. Also,
okay.
Und ich meine nur, es gab in diesem Jahr viele Betas. Es gab so hier die
Uncharted
3, der Assassin's Creed. Oder halt Gears of War 3 gab es auch die Beta. Und die waren alle stabiler und besser und hatten immer viel besseres, positiveres Feedback als bei Battlefield. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen.
Ja gut, aber Battlefield 3 ist halt auch wirklich eins der allererwartesten Spiele.
Ja, also Gears of War 3 auch.
Das stimmt auf jeden Fall auch. Aber also ich glaube, es war einiges viel mehr an Hype für Battlefield 3.
Ja.
Und man hätte, also wenn du jetzt durch die Foren gehst und jetzt
ist auch der große Fehler jetzt der Hype. Dadurch sind auch viele jetzt mit ihren Vorbestellungen vorsichtiger, wo noch nie gecancelt und
ja, klar.
Werden skeptisch.
Also was ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass diese Map, die in der Battlefield 3 Beta gespielt
wird, dass nicht Battlefield charakteristisch ist.
Dass die eben auch die Frostbite Engine nicht so richtig ausnutzen kann. Also dass sozusagen der Singleplayer viel, viel beeindruckender
und da geht nicht viel kaputt, es gibt keine Fahrzeuge.
Ja, es gibt kaum geile Lichteffekte.
Ja, mit der Zerstörung, ich glaube, das soll auf dem PC besser sein.
Hauptsächlich
die
Konsole. Wobei du da ja auch nur so gezielte Sachen, also bestimmte Sachen zerstören kannst, so dieser Pavillon, der da draußen steht und
ja,
so.
Ja, da würde ich mal abwarten, weil in Bad Company 2 schon, die Frostbite 1 Engine hatte auch Dinge, die du nicht zerstören kannst.
Ja,
zum Beispiel eine Treppe, ziemlich scheiße, wenn du nicht mehr da hochgehen kannst, ist ja klar. Aber es war ziemlich beeindruckend und ich bin noch recht optimistisch, was das angeht. Aber mal gucken, wie es im Multiplayer umgesetzt wird. Im Vergleich zum Singleplayer natürlich.
Ich auch. Also ich bin übrigens auch nach wie vor noch auf Battlefield gespannt.
Ja. Sei noch.
Ja.
Ja,
Arschloch. Geht was anderes.
Aber auch für dich, neuer 3DS, neue Farbe. Wie heißt sie?
Nee, Icewild.
Ne? Ja, Icewild, ja. Nicht Schneewittchen, sondern Icewild. Genau.
Mega Man.
Ja. Also,
ganz ehrlich, da habe ich mich gefragt, was das soll.
Ich fand, das sah jetzt nicht so scheiße aus. Das sah jetzt endlich aus wie so ein DSi-Nachfolger.
Kommen diese ansteckbaren Slidepads eigentlich auch in den entsprechenden Farben?
Ja, bis jetzt noch nicht.
Dann sahst du so ein putzes Mischmaschen an. Das sieht doch richtig kacke aus.
Ja gut, aber da sind andere Firmen gebrannte Kinder, ja. Also ich meine, diese inkonsequenten Zubehörpaletten, ja. Also wie bei Microsoft, wo es dann auch erst gab es weißen Controller, dann gab es das weiße Chatpad, dann gab es einen schwarzen Controller, aber kein schwarzes Chatpad, dann gab es später doch ein schwarzes Chatpad, dann gab es aber einen silbernen Controller. Und zu dem auch nichts passte. Also,
komme ich nur eine Farbe an?
Ja. Also auf alle Fälle müssen wir noch ein bisschen warten auf eine Revision der Hardware. Aber neue Farben lassen sich einfallen. Lustig ist, ein User von uns hat das gleich so mit gepostet, dieses Bild mit dem Apple-Logo hinten drauf. Ja. Cool. Ja, und ansonsten noch eine Geschichte natürlich jetzt. Microsoft hat angekündigt, dass sie ganz viele tolle Medienpartnerschaften haben, dass eben die Xbox auch in Europa langsam mehr zu so einer TV-Kiste umgewandelt wird. Das soll, wenn ich mich aber nicht irre, erst alles mit dem Dashboard
abkommen. Mit dem neuen Dashboard.
Genau. Und dann können wir endlich die ZDF-Mediathek nutzen.
Geil. Wer wollte die nicht schon mal auf der Xbox haben?
Eben. Auch mal sowas wie Frontal 21. Einfach mal so auf den Knopf drücken. Ja, gute Spielereportagen.
Sehr professionell.
Naja, das gibt es noch beim ZDF. Keine Ahnung.
Was haben die? Pixelmacher? Hieß das so?
Gab es das da? Ich kenne nur Point-Based, wie hieß das irgendwie? X-Base gab es damals irgendwie in den 90ern im ZDF, eine Videospielsendung. Nee, was haben wir noch? Was haben wir denn? Also Sky, obwohl mal ganz viel von Sky die Rede war, gibt es in Sky Deutschland irgendwie noch gar nichts. Aber Love-Film natürlich, das, was PS3-Benutzer ja auch schon kennen, aus ihrer Zwangs-Cross-Media-Bar, weil das Love-Film da ja auch so ziemlich fest drin ist, dass man es installieren kann oder nicht, aber glaube ich nicht so richtig löschen. Halt ein Video-on-Demand-Streaming-Dienst. Wobei LaFilm halt irgendwie Netflix in Amerika immer noch so dieses duale System hat. Also man kann sich dann auch Blu-rays und sowas Filme zuschicken lassen, aber parallel kann man halt auch so einen gewissen Auswahl von Filmen sich dann Streaming-Dienste angucken. Also das ist eigentlich nur was, wo die Xbox irgendwie nachzieht.
Ja.
Und jetzt so versucht, beide Konsolen wollen mehr sein als eine reine Spielkonsole.
Ist da bekannt, wie die Preisgestaltung aussieht? Weil ich finde, meistens ist die Videothek immer noch attraktiver.
Mhm. Nee, also gerade so Love-Film hat eine ziemlich faire Preisgestaltung. Das hatten wir ja auch schon mal in ein paar Podcasts und die Preisgestaltung wird auf der Xbox bestimmt ähnlich sein. Also mit so einer Flatrate für 10 Euro, wo so 2 oder 4 Filme dabei sind, die man sich per Post zuschicken lassen kann, plus halt den Zugriff auf 300 Filme, die online sind. Gerade im Vergleich zu den exorbitant hohen Preisen, die Sony und Microsoft selber verlangen, für ihren Zoom-Marketplatz und sowas, wo du da 6 Euro zahlst für einen Film in HD zum Ausleihen, zum einmal angucken, da sind die wirklich gute Alternativen. Aber es ist natürlich alles nur wieder ein Witz gegen das, was die Amerikaner alle bekommen. Mhm. Also gegen Hulu und was die da noch alles für Dienste auf ihren Konsolen haben, ist das natürlich bei uns so die ZDF-Mediathek jetzt auch nicht was, wo man dann so
Applaus.
Ja, ich finde immer so, also bei mir zu Hause ist es so, bei mir ist immer noch so diese Trennung, Fernsehen gucken und spielen. Also das heißt, wenn ich die Xbox oder die Playstation anmache, dann bin ich im Spielmodus. Ja. Dann will ich was spielen. Denn wenn ich Fernsehen gucken würde, hätte ich die Xbox gar nicht erst angemacht. Dann wäre ich gleich beim Fernsehen geblieben.
Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich glaube, ich bin da, wenn man das so nennen kann, auch eher konservativ so, weil mit Musik und Film und so auf der Xbox habe ich es gar nicht. Also das ist für mich ein reines Spielgerät und mehr nicht. Und alles andere mache ich dann auch woanders.
Ja, interessant wird es dann vielleicht, wenn du irgendein Rennspiel hast und dort deine Musik mit einspielen kannst.
Aber konntest du ja schon immer so, also deine eigenen Soundtracks rippen auf CD und dann im Hintergrund hören. Ja. Also bei der Xbox gibt es seit 10 Jahren diese Custom Soundtracks. Aber auch das ist was sehr, ganz nett, wenn die Musik im Spiel scheiße ist. Aber ich finde diese ganzen Multimedia-Funktionen, also auch dieses komische wie heißt der das auf der Playstation? Krio City oder
ganz naja, so unaussprechlich mit Q und I
hinterher. Naja, genau. Nie gestartet auch nur auf meiner Playstation, weil es da irgendwelche Musik im Flatrate gibt oder so weiter.
Also ich habe natürlich nichts gegen die Entwicklung, ich finde es auch super, aber irgendwie hat mich das bisher noch nicht so sehr reizen können, dass ich das auch in Anspruch nehme.
Ja, das einzige Sinnvolle finde ich halt wie bei der Playstation 3 das Blu-ray-Laufwerk. Also das benutzt du halt wirklich.
War für mich der Kaufgrund, ja.
Aber halt diese ganzen anderen Streaming und sonst was, zumal ich auch mal das Gefühl habe, so bei mir zu Hause ist auch die Internetverbindung so nicht so gut, dass ich wirklich geile Sachen streamen kann in HD. Und dieses ganze SD-Streaming, na mein Gott, also da reicht mir auch das normale Fernsehen. Gut, haben wir es geschafft. Ich glaube, war sowieso wieder ein langer Podcast. Wir dürfen mal locker über die 2,5 Stunden Grenze gekommen sein. Nächste Woche, wie gesagt, geht es dann weiter. Mal gucken, in welcher Besetzung. Je nachdem, wann wir es machen nächste Woche. Ansonsten würde ich sagen, sind wir alle ganz schön erschöpft.
Ja.
Wir haben ja die Woche jetzt auch, wie ihr gesehen habt, die Vorspiel-Videosektion eröffnet.
Ein Vorspiel nach dem anderen.
Genau.
Wir können schon gar nicht mehr.
Wir freuen uns auch schon aufs Wochenende.
Ja, wir sind schon so heiß, dass wir kurz vorm Explosieren stehen.
Immer diese Vorspielwitze. Ja. Die ganze Zeit. Das wird jetzt noch die ganzen Jahre so weitergehen, ja, dass sich umändert.
Das reizt mir auch aus.
Ja. Also. Und es gibt noch so viele andere. Ja, das sehe ich auch. Jetzt auch so. Ihr könnt euch für Retro-Spiele, können wir die Rubrik Nachspielen nennen. und wer unseren Podcast über iTunes oder sowas hört, der kann theoretisch auch die Vorspielvideos über iTunes abonnieren. Muss man nur gucken, die heißen Area Games Videos und dann kann man auch unsere Videoproduktion auf sein iPad oder auf sein iPhone ziehen und unterwegs immer on the go gucken.
Yes.
Obwohl man das ja mittlerweile auch schon so kann, bei den Videos, die wir machen, machen wir ja immer bei YouTube. Das heißt, sind ja auch HTML5 fähig und damit auf jedem Endgerät so ziemlich abspielbar. Die neue AGM ist diese Woche auch erschienen. Mit Uncharted auf dem Cover, also nicht zu verfehlen am Kiosk. Also wer daran Interesse hat, AGM 3 ab jetzt im Handel, sollte man sich kaufen.
Auf jeden Fall.
Interessante Dinge drin.
Natürlich.
Eine bunte Pralinenschachtel voller lustiger Themen. So ziemlich wie unser Podcast. Und deswegen machen wir heute Schluss. Wünschen euch wie immer ein tolles Wochenende. Sagen Tschüss. Und zwar in der Person von Oskar.
Nils.
Philipp.
Ja, das ging jetzt gerade zu schnell.
Aber einen kurzen Applaus wieder für unseren Partybrecher Nils.
Ja, letztes Mal war Oskar da ein
Crush. Ja, aber ich habe wenigstens daraus gelernt, verstehst du? Das ist der feine Unterschied.
Ja, es ist scheiße, wenn so spontan kommt man damit nicht.
Ja, spontan ist immer
schön. Hätten wir das jetzt 10 Minuten vorher gesagt, hättest du das auch nicht hinbekommen.
In diesem Sinne. Du zum Nachspiel. Auch der Nils sagt Tschüss.
Der
Luke Skywalker, der hätte dann. Ja, geil,
Atmo Crush, Edit's best. Wenn man sich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder.
Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo mein
Gefühl. Ja, ich habe Teil 1 gespielt
und
ich fand's super. Macht man ein Haluken?
Also ich lasse den nach vorne los.
Okay. Ja.
What don't you fucking understand?
Ich bin der Sledge, weil der Deus Ex will.
Ja, du bist der Gimli, der Ding.
Wie heißt denn die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
Jetzt geht's los.
Lisa Sam, Oscar und Chiggy.
Chef Erfurt. Exklusivitätsscheiße,
außer jetzt diese Franchises,
diese Holzwerken, ja.
Klebekraft.